Ja, egal.
Nö.
Okay. Ja. Ich würde sagen, also ich habe Hunger von aus, das muss loslegen.
Muss aufs Klo.
Genau, wann alle
Pipi. Ja, genau, machen. Wenn noch jemand muss, dann sollte er vielleicht jetzt.
Vor dem Podcast ein Pipi machen.
Ja.
Mhm. We will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound.
Guten Tag, die Herren, willkommen bei Datenschorle. Wir sind in Ausgabe 1. Und zu meiner Rechten sitzt Hans-Christian. Hallo.
Hi.
Tag, mir gegenüber sitzt Matze.
Guten Abend.
Und links von mir sitzt der Jens.
Ich grüße.
So, erste Sendung. Bisschen aufgeregt.
Hurra.
Also eigentlich ja nicht die erste, wir hatten schon mal eine aufgenommen. Womit wollen wir anfangen? Ich sehe gerade, meine Dropbox ist hier offen. Und die Dropbox hat gerade irgendwie Probleme mit der Autorisierung. Ich weiß schon, ihr habt das alle irgendwie nicht mitbekommen. Aber das ist nicht so schön, was da passiert ist. Es gibt einen Security-Experten, Derek Newton, der sich mal so zum Thema forensische Daten, also so Datenforensik quasi, verschiedene Lösungen angeschaut hat, wie man Daten synchronisieren kann. Und der ist bei der Dropbox auf ein sehr unangenehmes Problem gestoßen. Und zwar, wenn einmal ein Rechner eingeloggt war, braucht man keinen Benutzernamen, kein Passwort mehr.
Wie, überhaupt nicht?
Überhaupt nicht. Yeah. Die Dropbox hat eine SQLite-Datenbank. Und in dieser SQLite-Datenbank werden alle möglichen Sachen abgespeichert. Also E-Mail-Adresse, Passwort und so weiter und so weiter. Also Passwort natürlich verschlüsselt und so. Und es gibt einen Host-Key. Und der Host-Key ist... Ach so, auf
Client-Seite liegt da eine SQLite-Datenbank. Und
genau.
Da sind die, okay.
Ja. Genau, und der Host-Key, das ist das Einzige, was du brauchst, um dich in die Dropbox einzuloggen mit dem Client.
Scheiße.
Und der ist nicht hardwaregebunden. Das heißt, du kannst ihn auf einen anderen Rechner übertragen. Ihr benutzt alle Dropbox?
Ja.
Ja. Noch?
Was haltet ihr von sowas?
Das klingt jetzt erstmal so absurd, dass ich es eigentlich erstmal gerne selber überprüfen würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Also das ist schon echt heftig.
Also der Link zu diesem Blogartikel, der steht in den Shownotes.
Ja, da werde ich da mal draufklicken.
Ja, also es ist so, der hat sich halt die Sachen genauer angeschaut, einfach zum Thema Datenforensik, was kann man überhaupt aus irgendwelchen Dropbox Login-Geschichten und so weiter rausholen an Informationen. Da gibt es dann solche Sachen wie irgendwie die letzten 5 Dateien, auch gelöschte oder verschobene. Und das ist aber alles nicht wirklich interessant. Man kann irgendwie so die letzten 3 Dateien, die bearbeitet wurden, die letzten 5 Dateien, auf die zugegriffen wurde, sehen. Aber es gibt eben diesen Host-Key.
Das heißt, es ist wie ein Session-ID in einem Cookie gespeichert im Browser.
So ähnlich, ja. Also okay. wenn du irgendwie an diese SQLite-Datenbank von jemandem kommst, du bist an dessen Rechner zum Beispiel, dann kannst du dir die mal kopieren, kannst dann mit deinem Lieblingstool irgendwie diesen Host-Key rauskopieren, in deine reinkopieren und bist als diese Person eingeloggt.
Lass mich mal ganz kurz an deinen Rechner ran.
No.
Ja, interessant.
Das ist irgendwie, ich bin immer davon ausgegangen, dass Dropbox ja eigentlich sicher ist.
Also, ich habe die Jungs eigentlich für cool gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, in meinem jugendlichen Leichtsinn, weil irgendwie so das ganze Projekt hat eigentlich schon ganz guten Eindruck gemacht, so von Grund auf immer Cross-Plattform gewesen und ja.
An sich auch eine saubere Verschlüsselungssystematik.
Eben, ja, Christian, eben. Du hast, glaube ich, sogar mit denen mal
ja, Mails ich wollte
gewechselt
mal,
oder so.
Ja, ich wollte einfach mal wissen, wie die Verschlüsselung insgesamt aussieht und ob es nur SSL ist oder ob die Sache auch auf deren Seite sauber verschlüsselt wird. Und laut deren Aussage tut's das. Also eine AES-256-Verschlüsselung auf deren Servern. Allerdings haben sie natürlich den Schlüssel dazu. Ansonsten funktioniert oder würde diese Hashtag-Dateien-Austausch der interne nicht funktionieren. Um es mal kurz zu erklären, wenn ihr eine Datei hochladet, sagen wir mal eine Linux-Distribution und irgendjemand anderes, den ihr nicht kennen müsst, auch diese Datei schon mal hochgeladen hat in seine Dropbox, dann können die anhand des Hashtags von der Datei einen Abgleich machen und sehen, ah, die Datei, die liegt irgendwo in einer anderen Dropbox von User XYZ und wird dann intern auf deren Servern hin und her geschoben. Und dafür müssen sie natürlich die Möglichkeit haben, auf die Verschlüsselungsmöglichkeiten zuzugreifen. Und das tun sie. Und soweit ich das bisher jetzt auch mitbekommen habe, würden sie das auch öffnen, falls es irgendwelche Regierungsanfragen gibt, die, ja.
Das habe ich jetzt heute auch gelesen, tatsächlich.
Das war ja irgendwie auf Twitter noch unterwegs.
Ja.
Was ja auch, also, ja, ist ja auch nicht anders als bei Gmail oder bei irgendwelchen sonstigen. Die müssen halt, wenn die Regierung kommt, öffnen, sonst dürfen sie ihren Service wahrscheinlich nicht.
Ich war jetzt in meinem Leben auch schon überraschter. Anmeldung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, man muss einfach wissen, wenn man Cloud-Dienste benutzt, dann besteht die Möglichkeit, dass sie einfach Daten, ja, auch Leuten zugänglich gemacht werden könnten, denen man es nicht zugänglich machen möchte.
Ja, ja. Mhm. Man, die Option, die man immer noch hat, ist halt, dass man die Daten, die man auf die Dropbox legt, halt selbst noch verschlüsselt. Also, dass man sich selbst einen verschlüsselten Container erstellt und diesen dann auf die Dropbox stellt, dann ist man einigermaßen auf der sicheren Seite, weil der Schlüssel gehört einem selbst, den gibt man optimalerweise auch nicht unbedingt weiter. Und damit wäre auch diese Sicherheitslücke dann erstmal. Hm. Weil ob jetzt jemand von mir eine verschlüsselte Datei hat, das interessiert mich zunächst mal nicht so.
Ich habe in einem Blogpost, der genau dieses Thema behandelt hat, auch was gefunden. Das heißt, wie heißt's?
Boxcryptor?
Boxcryptor. Ja. Bin gerade irgendwie in meinem Dokument ein bisschen verloren gewesen. Boxcryptor, genau, der ist also nicht für Dropbox speziell gedacht, sondern halt generell für solche Dienste. Aber der macht genau das on the fly irgendwie mit AES 256 und sieht ganz gut aus von dem, was ich da gerade mal so
dann gesehen habe. Dann nimmst du halt eigentlich diesen Hash-Vorteil genommen weg. Aber mal ein anderer Fall, hat das schon mal jemand exploitet? Ich meine, das schreit ja förmlich danach.
Das ist erst letzte Woche irgendwie rausgekommen. Also da
gibt's schon den Hashtag, oder?
Nein, dieses Hash, weiß nicht, was die für einen Hash erstellen von der von dem File und abgleichen. Und wenn die es schon haben, dann sagen sie, okay, theoretisch könntest du jetzt einen Hash von einer, keine Ahnung, Windows 7 DVD dir erstellen und sagen, hier, guck mal, ich habe die DVD, die möchte ich gerne hochladen. Und wenn die schon haben und dir dann damit zur Verfügung stellen, weil sie jemand anders schon hätte, reicht es ja theoretisch nur, ihnen den Hash zu schicken. Du brauchst die Datei ja gar nicht.
Ja, aber du brauchst die Datei, um den Hash zu erzeugen.
Ja, das ist halt die Frage. Du musst halt nur ein Tool haben, dass du, das schreit ja nach Datenbank im Netz, wo nur solche Hashes drinstehen, oder? Aber
nachher haben wir Hashbay.
Ja, irgendwie so. Jens und ich hatten darüber auch schon mal diskutiert, ob das dann nicht eine Möglichkeit ist, so an Dateien ranzukommen, die man sonst vielleicht nicht hätte.
Ja.
Es gibt ja auch, also das ist noch ein Sicherheitsbedenken, was ja ab und zu mal geäußert wird, ist ja auch dieses, dadurch, dass es eben genauso ist, dass diese Hashes abgeglichen werden, kann man natürlich auch feststellen, ob irgendeine Datei schon in irgendeiner Dropbox liegt. Zum Beispiel irgendein Dokument, was halt streng geheim ist.
Zum Beispiel, ja, stimmt, das ist richtig.
Also gibst irgendwie deinen Mitarbeitern jedem ein Dokument, was irgendwie einen Tick anders ist, was immer einen unterschiedlichen Hash generiert und schaust dann mal, welche sind eigentlich so nach einem Monat in der Dropbox gelandet.
Ja. Das ist übrigens auch eine der ältesten Methoden innerhalb der Geheimdienste, um zu schauen, woher oder wie, über welche Wege Dokumente geleakt sind. Also es gibt zum Beispiel Unterschiede in der Kommasetzung oder unterschiedliche Formulierungen, leichte Veränderungen in der Orthographie und schon kannst du sagen, aha, das ist das Dokument, was ich ursprünglich mal an den gegeben habe und der wird es wohl an folgenden weitergegeben haben.
Ja. Wobei die Aussage, dass was in der Dropbox liegt, ja noch nicht so extrem heikel ist, weil in der Dropbox legen heißt ja nicht veröffentlichen.
Genau.
Ja.
Ein weiterer Tipp anstatt des Boxcryptors wäre Espionage für die Mac-User. Das ist ein Tool, das die Mac-interne AES 256-Verschlüsselung benutzt und sehr einfach in einem UI sehr schön verpackt. Das heißt, der Ordner, der in Form eines Containers schön verschlüsselt ist, der wird eben nicht als Container angezeigt, sondern er wird als stinknormaler Ordner angezeigt. Sobald ich doppelt drauf drücke, wird eine Passwortabfrage gemacht und das heißt, ich bekomme als, ich sag mal, ja, degenerierter Mac-User eben nicht mehr wirklich mit, dass da, was da im Hintergrund alles läuft mit Image und so weiter. Das wäre so eine, ja, schöne Verpackung für die ganze Sache. Also Dropbox verschlüsseln mit diesem Tool Espionage läuft leider dann nur auf Mac.
Hm. Benutzt du das auch für deine Geschichte mit den Kontakten und so weiter? Du hast ja jetzt darfst gerne mal drüber erzählen.
Ja, also ich habe tatsächlich mal den Schritt gewagt. Ich habe es allerdings nicht verschlüsselt. Ich gebe es zu, es war einfach nur mein Test. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe meine Kontakte und meine Kalender in die Dropbox reingeschmissen. Das macht man dadurch, dass man das Verzeichnis auf dem lokalen Rechner in die Dropbox reinschiebt und dann an der Stelle, wo das Verzeichnis am lokalen Rechner war, einen symbolischen Link, einen Symlink unter, ja, die Linux-Leute werden es kennen, erstellt, sodass das Programm gar nicht merkt, dass der Ordner woanders jetzt liegt. Das Programm denkt, der Ordner liegt noch an derselben Stelle. Und auf die Art und Weise habe ich die Daten in der Dropbox und kann auf beiden Rechnern dann eben, habe ich denselben Datenbestand. Hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil, der sich bei mir in den ersten 2-3 Malen, wo ich synchronisiert habe, hin und her ergeben hatte, war, dass vor allem der Kalender intern, lokal auf dem Rechner nochmal einen Cache hat. Das heißt also, da werden Termine nochmal so zwischengespeichert, lokal. Und dieser Cache, der hatte dann mir blödsinnige Termine nochmal, alte Termine reingeschmissen, die eben noch im alten Cache drin waren. Und das musste ich dann wieder rausnehmen. Und dann beim nächsten Mal hat er es nochmal gemacht. Aber beim dritten Mal war es dann vorbei. Also das war nur am Kalender. Das war das Problem.
Du machst das auch auf dem Mac. Da kann man ja Symlinks setzen. Ich weiß nicht, geht das in Windows in irgendeiner Form auch?
Ich glaube, das NTFS hat so ein Feature. Ich habe das mal irgendwann mal irgendwo gemacht, aber es ist was man definitiv nicht als Standard-Feature bezeichnen könnte und was, glaube ich, auch. Also die Kommandozeile kann man sowieso wegschmeißen unter Windows und ich glaube, im GUI selber ist kein Angebot für diese Funktionalität direkt gegeben, als jetzt im Windows Explorer oder so. Ja, aber ich glaube, theoretisch funktioniert es schon im NTFS. Die haben sowas, Hardlinks haben die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es auch.
Aber Hardlinken kannst du, glaube ich, keine Verzeichnisse, sondern nur Dateien.
Ja, das ist irgendwie dann auch noch limitiert. Also das ist das ganz gefährliches Halbwissen, das ich jetzt hier auf den Tisch lege. Ich meine, es gäbe so die Möglichkeit, aber ja, also möchte man wahrscheinlich nicht unbedingt tun.
Ist ja auch nicht so schlimm, weil MobileMe wird ja bald eh kostenlos.
Ja. Oh, da können wir gerade noch Gerüchteküche anwerfen. Yeah. Nicht nur wird ja MobileMe kostenlos, sondern wir kriegen ja auch bald ein Mac mit Touch. Oder ein Apple TV oder wir wissen es nicht genau.
Wird das MobileMe dann auch gut oder nur kostenlos?
Nee, erstmal nur kostenlos. Okay. Gut ist dann eine Sache, die unter Windows nicht möglich ist.
Aber ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt mitbekommen, dass da zwischendrin mal im Mobile App Store ganz kurz so ein Gerätename aufgetaucht ist.
Ja.
ix.mac.marketingname, für den auch Apps und so weiter kompatibel sein sollen. Zusätzlich zum iPod Touch, zum iPhone und zum iPad.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht der Typ, der da jetzt irgendwas reingerüchtet. Also
ich schon.
Ja, ich weiß. Nee, also finde ich albern. Ich meine, im Endeffekt werden die schon ihre Platzhalter haben für ihre Produkte und also das kann so viele Faktoren haben, warum da jetzt so ein nicht ersetzter Platzhalter reinkommt. Aber natürlich laufen natürlich alle wild.
Ja, aber es ist halt erstens im mobilen App Store gewesen für Apps und zweitens war es halt tatsächlich zusätzlich zum iPhone, zum iPod Touch und zum iPad noch ein Gerät.
Drama-Button.
Ja. Habe ich leider nicht. Schade. Okay, dann doch nicht Gerüchten.
ich sag nur, ihr könnt gern Gerüchten.
Nee, jetzt hast du mir den Spaß genommen. Ja, dann möchte ich jetzt auch nicht über den Apple Streaming Service reden.
Oh.
Aber dazu noch mal was zur Dropbox. Wie sinnvoll glaubt ihr denn, dass es ist, wenn man den iTunes-Ordner irgendwie in die Dropbox packt? Mal angenommen, man hat wirklich genug Platz, man hat sich das gekauft.
Gute Frage. Also ich denke, rein theoretisch dürfte es gehen. Also ich habe eine ganz ähnliche Lösung, die also ohne die Dropbox funktioniert. Mhm. Ich synchronisiere den gesamten Ordner mithilfe eines kleinen Tools, das heißt Sync. Im Endeffekt kann man es genauso mit Rsync machen oder so, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich sorge dafür, dass der Rechner, sagen wir mal, der Slave-Rechner, der holt sich quasi die Daten von meinem Hauptrechner, wo die iTunes-Library drauf ist und schaut einfach, dass die Dateien wieder synchron sind und es funktioniert einwandfrei.
Die Frage ist erstmal, man braucht erstmal ein Anwendungsgebiet überhaupt. Ich meine, man braucht erstmal überhaupt zwei Rechner, mit denen man da seine iTunes-Library synken will. Ich meine, das bietet sich natürlich irgendwie der Rechner im Büro natürlich theoretisch an.
Genau, dafür dachte ich jetzt.
Ja, spricht ja im Endeffekt nicht wirklich viel dagegen, oder?
Nein, weil ich habe immer das Problem, dass ich halt irgendwie, dass mir manchmal Playcounts und so verloren gehen. Und ich habe halt Smart Playlists, die sich darauf berufen, halt immer zu wissen, wann was zuletzt gespielt wurde und so, damit es dann irgendwie für 2 Wochen wieder aus der Liste rausfällt und solche Geschichten. Und mit mit den iDevices passiert es mir tatsächlich manchmal, wenn irgendwie zwischendrin der Akku leer geht oder so, dass dieser Status verloren geht irgendwie.
Mir passiert es ständig, dass der irgendwas verloren geht. Auch die Play-Position von Podcasts geht mir generell immer kaputt und manchmal spielt es mir auch Lieder nicht ab, weil er meint, ich hätte sie irgendwo mittendrin gestoppt und habe ich aber gar nicht. Also das ist völlig... Ach, nee, vielleicht ist gar nicht
Ja, das ist ganz schlimm. Ja, also ich benutze die Playcounts nicht, von daher ist es für mich nicht so das Problem. Und ich benutze da eigentlich die iTunes-Funktionalität, was schon gegeben ist. Also man, es gibt ja die Möglichkeit, die iTunes-Libraries zu synchronisieren, zumindest mal was Musik anbetrifft.
Über das Home-Sharing meinst du?
Nein, nicht über das Home, also über die Privatfreigabe heißt das.
Das ist, glaube ich, das Gleiche.
Das ist das Home-Sharing?
Ja, auf Deutsch heißt es. Aber dazu müssen die im gleichen LAN sein.
Dann müssen die im gleichen LAN sein, ja, genau.
Bin ich halt im Büro nicht.
Okay, das ist natürlich, ja. Also ich mir geht es halt hauptsächlich darum, die Musik, die ich auf meinem Rechner zu Hause habe, auch auf meinem Notebook zu haben. Und da ist es eine ganz simple und gut funktionierende Möglichkeit. Man hat natürlich nicht die Playcounts drin, die gehen komplett verloren. Allerdings nutze ich da jetzt auch nicht sehr exzessiv irgendwelche Playlists oder irgendetwas, sodass das für mich jetzt nicht so das Thema ist.
Okay. Aber sobald du da außerhalb des LANs bist, deines Heim-LANs, dann ist das nicht mehr vorhanden, der Datenbestand, oder?
Doch, der kopiert die Daten. Ah, also okay. Ich habe die Privatfreigabe, ich sehe die in dem Moment dann, wenn ich im gleichen LAN bin, in meinem iTunes, eben zum Beispiel auf dem Notebook. Ich kann auf dem Notebook mir dann anschauen, praktisch, wo die Differenz ist, also welche Dateien auf meinem Heimrechner sind, aber nicht auf meinem Notebook, und kann mir die dann raufkopieren lassen.
Oh, gut, okay.
So dass ich dann zumindest, was die Musik anbetrifft, zu dem Zeitpunkt dann den gleichen Stand habe.
Das wird aber nicht automatisch synchronisiert, das muss schon von Hand anstoßen.
Das wird automatisch synchronisiert für alles, was man in iTunes gekauft hat. Also wenn ich auf dem einen Rechner etwas in iTunes gekauft habe, wenn ich es zum Beispiel von mir völlig legal erworbenen CD in meine Bibliothek aufnehme, dann muss ich das manuell anstoßen.
Okay.
Ich glaube, es ist eine Einstellung. Ich glaube, man kann nie sagen, dass er für alles automatisch macht, aber auch dieses gekauften automatisch übertragen muss man, glaube ich, erst aktivieren.
Irgendwie. Das muss man erst aktivieren, ja. Genau. Es gibt da Optionen, da kann ich sagen, was automatisch kopiert werden soll. Da sind, glaube ich, dabei eben Musik, Filme, Apps, nicht Podcasts leider. Ah. Also ich kann leider, das wäre jetzt was ich mir wünschen würde, ich kann leider nicht meine Abonnements synchronisieren, weil das fehlt mir zum Beispiel auch auf den iOS-Devices. Ich hätte gerne...
Ich jetzt eine schöne Lösung für dich. Und zwar, ich benutze seit ein paar Wochen Instacart. Also es gibt ja jetzt mehrere Podcast-Clients fürs iPhone, unter anderem Instacast. Ich habe da jetzt mehrere ausprobiert und Instacast ist das, was mir mit Abstand am besten gefällt. Und ich bin inzwischen so weit, dass ich echt fast alle Sachen, bis auf die wirklich irgendwie große Videopodcasts sind oder so, quasi jetzt auf dem iPhone abrufe. Das heißt, ich habe da meine Abos, die werden automatisch aktualisiert. Beziehungsweise ich kann ihm sagen, dass er mir nur zeigen soll, welche neu sind, und ich sage ihm dann manuell, welche davon ich runterladen möchte, weil ich habe ja auch nicht immer von jedem Podcast Lust, jede Folge zu hören.
Aber dann funktioniert natürlich nur, wenn du deine Podcasts ausschließlich auf dem iOS-Device hörst.
Und genauso mache ich es jetzt.
Okay.
Also auch wenn ich abends irgendwie noch einen Podcast zum Einschlafen höre, dann liegt halt mein iPhone nebendran und spielt den. Ja. Und ich bin super zufrieden damit. Es ist echt toll. Überall, wo ich WLAN habe, kann ich dann sagen, so jetzt saugen. Und selbst wenn ich unterwegs bin und ich das Ding aufmache, dann sagt er mir zumindest automatisch so, hey, die neuen Folgen gibt's. Dann weiß ich schon, jetzt muss ich ein WLAN suchen oder jetzt brauche ich es nicht.
Du kannst aber auch über die iPod-Applikation Podcasts nachladen.
Ja, aber manuell.
Du musst es manuell machen, du musst irgendwie sagen, das funktioniert, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, nur von welchen, die du tatsächlich auch schon drauf hast, also tatsächlich drauf synchronisieren, dann kannst du sagen, weitere Folgen suchen, und dann geht er in iTunes und dann kannst du dir direkt runterladen, die sortiert er dann ein. Das funktioniert schon.
Das funktioniert, das habe ich auch zwischendrin mal benutzt, aber wie gesagt, du musst mindestens eine Folge von dem auf dem Gerät drauf haben, sonst absolut, weiß er nicht, dass es den gibt. Ist eigentlich dämlich, weil die Metadaten sind ja da.
Ja.
Und er sagt dir auch nicht, welche von denen du jetzt schon gehört hast und welche noch nicht. Also du siehst nicht, welche neue sind und welche nicht, sondern du musst halt auch bei jedem rein und sagen, neue Folgen suchen, und dann siehst du so, okay, da gibt's keine neuen, und dann gehst du in den nächsten und so.
Naja.
Ich hatte mal eine Zeit, wo mein Internet nicht funktioniert hat, wo ich dann immer irgendwie nur auf T-Mobile Hotspot gesprungen bin. Und das war nicht schön. Und Instacast ist wirklich eine super Lösung, finde ich. Also eben, wenn man das iPhone immer irgendwo dabei hat oder so, auch auf der Arbeit, kann ich einfach mal gucken, so was kam jetzt eigentlich über den Tag noch Neues dazu.
Gibt es das Instacast auch für iPad?
Nein, leider nicht. Schade. Noch nicht. Das, sonst hätte ich es vielleicht auch auf dem iPad. Aber dann müsste es da wieder eine Synchronisationsmöglichkeit geben mit dem iPhone und so. Das ist alles nicht so.
Und du hörst jetzt auch nicht wirklich Podcasts auf dem iPad, oder?
Meine Mutter.
Doch, doch.
Doch, meine Mutter.
Deine Mutter. Dein Podcast. Ja.
Aber habe ich ehrlich gesagt auch schon gemacht.
Tatsächlich,
okay. Ja. Du schaust mich jetzt an?
Ja, ich nicht, aber ich habe auch kein iPad, also insofern.
Ja, ja, eben. Also ich meine, auf dem iPhone höre ich die ja auch, also über den Lautsprecher. Die sind schön laut. Okay. Ich habe übrigens festgestellt, dass die iPhone-Lautsprecher mit der Zeit leiser werden und dass es aber nur am Dreck liegt. Weil mein iPhone 3GS war ja kaputt. Ich habe mir ja das 4er geholt und das 4er war ja unglaublich laut verglichen mit dem 3GS. Also, und das 3GS war aber in Reparatur, wegen Display. Und als es zurückkam, war es plötzlich genauso laut. Ich dachte schon immer so, das ist mir nämlich mal irgendwie unterlaufendes Wasser ins Waschbecken gefallen.
Oh, schön.
Und ich glaube, da hat sich dann einfach nur der Staub, der da drin war, irgendwie komprimiert.
Bauchnabelfluss
im iPhone. Genau, wer also irgendwie einen sehr leisen Lautsprecher am iPhone hat und denkt, es ist kaputt, aber vielleicht kann man sich mal aufschrauben.
Oder so. Aber das Ding ist ja eh kaum brauchbar. Gut, okay, vielleicht für Podcasts kann ich es mir schon vorstellen. Das habe ich tatsächlich auch ab und zu mal gemacht, aber generell möchtest du über das Ding ja nichts hören.
Ja. Auch wenn du die Kopfhörer aufsetzt?
Ja, über die Kopfhörer, aber nicht über diesen Lautsprecher, der da verdreckt ist. Ja, ja.
Wenn du in der Straßenbahn jemanden nerven willst, machen die manchmal schon Sinn.
Ja, das ist richtig. Ja, das funktioniert ganz gut.
Da gibt es auch ein schönes App, das heißt Nerv-Sounds.
Oder eine Playlist, nervige Lieder.
Genau. Du kannst aber nicht so gut dosieren, weil wenn du über den iPod Musik hörst und den Kopfhörer rausziehst, dann stellt er automatisch auf Pause.
Stimmt.
Mhm. Er stellt dann nicht automatisch auf den Lautsprecher, was bestimmt vielen Leuten schon sehr peinliche Situationen erspart hat.
Ja.
Ja.
Super.
Gut. Ja.
Genug über iPod und iPhones und Podcasts und Apple und so.
Ja, man könnte uns ja verwechseln.
Ja, lass uns mal über Twitter reden.
Oh ja, bitte.
Ja. Was ist eigentlich mit Twitter in letzter Zeit los?
Ja, es ist so die Frage. Und ob es überhaupt jemanden interessiert, außer uns. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da schon ein bisschen Aufschrei gerade durchgeht.
Also erstmal haben sie angefangen, irgendwie ins iPhone diesen Quickbar reinzumachen.
Die Dickbar, ja.
Die Dickbar, genau. Ja. Benannt nach, wie hieß er? Dick, weiß ich nicht, wie
Dick
der heißt.
Dick Cheney?
Der Typ. Nein, irgendeiner bei Twitter.
Ich hatte als irgendwas Organisches gedacht, aber.
Boah, ja, das war ja, glaube ich, so diese Doppeldeutigkeit, die da durchaus gewollt war auch.
Ja.
Und dann haben sie sich eines Besseren besonnen und haben den erstmal nicht mehr über alles drüber gelegt, sondern nur noch, wenn man nach oben scrollt.
Ja.
Und da haben dann die Leute sich natürlich immer noch genauso beschwert, weil das Ding ist deswegen ja nicht besser geworden. Und dann haben sie ihn wieder rausgenommen und irgendwie dachte ich schon so, ja, das ist jetzt vielleicht deren Modell, wie sie vielleicht Geld verdienen wollen.
Was ja tatsächlich auch anzunehmen ist, wenn man die API-Änderungen sich anschaut.
Richtig, genau, weil da waren ja schon irgendwie so Promoted Tweets immer oben in diesem Bar drin, neben den Trending Topics. Und jetzt haben sie an der API rumgeschraubt. Und
nein, den Bedingungen haben sie rumgeschraubt. Die API ist ja, glaube ich,
gut. Aber ich denke mal, da wird noch an der API auch Sachen geändert worden sein.
Ja, keine Ahnung. Aber generell geht es ja erstmal um die Bedingungen. Also, um mal überhaupt zu sagen, worum es geht. Dieser, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendein hohes Tier von Twitter hat auf der Chirp sich hingestellt. Es war auf der Chirp, glaube ich, oder?
Ich glaube auch,
ja. Ich meine, der hätte das da gesagt, dass sie jetzt Third-Party-Clients nicht mehr so gut finden würden. Mhm. Und er hat da eine ziemliche, eine Argumentationsreihe vorgebracht, die man jetzt eher aus dem Hause Apple erwarten würde. Und dem Hause Apple nimmt man sie auch ab, nur ihm irgendwie nicht so wirklich. Es hieß nämlich, dass das ja die User verwirren würde. Also eine völlig absurde Argumentationsreihe, die er da gebracht hat. Also erstmal sind 90% der User nutzen wohl eh die offizielle App, diese ehemals Tweety 2 jetzt, zumindest auf dem mobilen Device.
Wenn man von Apps ausgeht, ja, also ich glaube, es ist immer noch mehr als die Hälfte, die tatsächlich das Web benutzen sogar.
Nee, ich meine jetzt auch tatsächlich auf Devices, also so, und gleichzeitig hat er aber gemeint, ja, die Leute würden ja wegen unterschiedlicher User Experience überhaupt total verwirrt werden. Dann heißt beim einen Retweet und beim anderen heißt zitieren und das geht überhaupt nicht. Und deswegen sollten doch Third-Party-Clients bitte gar nicht mehr entwickelt
geht sterben.
Ja, geht so ein bisschen geht sterben. Ihr habt uns jetzt genug geholfen, jetzt könnt ihr bitte gehen. Und
ja, das klingt alles so nach Vorwand, weil natürlich könnte man auch einfach irgendwelche Guidelines rausbringen, nachdem sich die ganzen anderen Clients richten müssen.
Im
Endeffekt, dass sowas Retweet heißt und dass man hier den Vogel verwendet und keine Ahnung.
Die gibt es ja. Also wenn man sich die API-Dokumentation anguckt, steht da tatsächlich, gibt es auch zum Beispiel Retweet hat ein empfohlenes Icon. Das steht auch tatsächlich dabei. Das soll so aussehen. Ist ja auch alles wunderbar. Also, ja, diese Argumentation ist schon sehr fadenscheinig. Man kann, es ist gerade in dem Zug, wo sie angefangen haben, diese Dickbar da oben reinzusetzen, ist natürlich vollkommen klar, das Ding funktioniert nur, wenn sie der einzige Client sind. Hm. Und sie machen ihren Client extrem unattraktiv, wenn man nebendran einen Third-Party-Client hat, der diese Bar eben nicht hat. Hm. Und ja, man muss es vielleicht von Twitter-Seite auch sehen. Sie suchen natürlich schon verzweifelt nach einem Geschäftsmodell. Das ist ja völlig verständlich. So ein bisschen Geld kostet der Service ja auch und so ein richtiges Geschäftsmodell haben sie noch nicht. Und Alternative wäre natürlich einfach Werbetweets, dass in der Timeline die Werbung einfach eingeblendet wird. Aber ich glaube, dann wäre der Shitstorm noch viel größer. Und ich glaube, das trauen sie sich noch nicht so sehr. Und deswegen, aber die
Schiene ja, da jetzt mitzufahren. Es kommt ja auch noch dazu, dass wenn so ein Werbetweet in der Timeline ist, muss der irgendwie gekennzeichnet sein als Werbung. Und wer natürlich einen Third-Party-Client macht, der kann dann einfach sagen, ich filter den wieder
raus. Ja, ja, aber das wäre dann wiederum wahrscheinlich eine Frage für Guidelines. Das könnte man ja dann in die API-Guidelines schreiben,
ja, dass
wenn du einen Third-Party-Client hast, dürfen diese Werbetweets nicht rausgefiltert werden dürfen.
Ja, aber was tun sie, wenn das jemand nicht macht, wenn sie jemand nicht
anhält? Ja, sie haben ja ein OAuth-System, die können ja einfach ihm den API-Zugang komplett sperren.
Okay. Genau, ja. Also wer sich nicht an die Guidelines hält, muss draußen bleiben sozusagen.
Es ist also so, dass jeder Entwickler quasi seinen eigenen Key hat, der dann auch entsprechend gekillt werden kann.
Du musst deine Applikation anmelden. Mit dem neuen Authentifizierungssystem musst du deine Applikation anmelden. Da hast du quasi mit jeder Authentifizierung schickst du deinen spezifischen Applikations-Key mit. Du bist registriert bei Twitter als deine Applikation. Und die können einfach sagen, wenn die Applikation fragt, nö.
Okay, das bedeutet aber auch, wenn sie jetzt tatsächlich damit durchziehen, dass gar kein anderer Client mehr da sein soll, dann schalten sie einfach alle ab.
Im Endeffekt ja, also sie wollen ja nicht komplett den API-Zugriff sperren. Sie sagen ja, es ist ja alles wunderbar, wenn jetzt Flickr irgendwie da Twitter anbindet, also quasi einen Mehrwert durch unseren Service erreicht, sprich im Endeffekt in unsere Tasche spielt, dann ist ja alles wunderbar. Und ich habe jetzt heute gelesen von den Leuten, die waren das jetzt die Destroy Twitter oder TweetDeck? Irgendein Client hat wohl das grüne Licht von ihnen bekommen, weil sie wohl, oder war es Seismic? Ich weiß nicht. Weil sie zum Beispiel auch Facebook eingebunden haben und andere Services und das Ganze so an den Enterprise-User geht. Das heißt, es geht so weit weg von dem Standard-Client von Twitter, dass es dann wohl dann wieder okay sei. Es ist nur diese Kopie des eigentlichen Clients. Also es ist alles total absurd.
Klingt mal verdammt nach Apple.
Ja,
genau. Das heißt, sie müssen aber dann tatsächlich auch irgendwie eine Schwelle definieren, die man nicht unterschreiten sollte quasi an Eigenentwicklung. Um dann halt auch wirklich, also ich meine, gut, so Apple macht sowas ja auch nicht. Apple ist ja auch eher willkürlich darin, was die irgendwie in App Store akzeptieren und was nicht.
Ja, also so hat es sich auf jeden Fall dort auch angehört, also dass sie halt gesagt haben, wir möchten nicht 100-mal ein und dieselbe Funktionalität haben, sondern wenn ihr was macht, dann sollte es irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal haben von dem, was ihr anbietet, aber eben nicht eine Kopie, eine der Kopie, der Kopie, der Kopie eines Twitter-Clients. Was man halt damit jetzt ausgelöst hat, und das ist im Grunde für mich so ein bisschen das, was traurig ist, ist, dass eine Stagnation bei der Entwicklung von vielen Twitter-Clients jetzt ausgelöst hat. Also ganz ungeachtet dessen, was man jetzt damit erreichen wollte, also ich habe fast die Vermutung, dass es irgendwie so ein Versuchsballon ist, das kennt man ja so aus der Politik auch, dass man jemanden vorschickt und mal irgendwas total Schwachsinniges sagen lässt, um zu checken, wie könnte, wenn in 3 Jahren wir das wirklich machen, dann das Volk reagieren. Ganz ungeachtet dessen ist es halt so, dass sehr viele Entwickler von Twitter-Clients, zum Beispiel eben Kiwi für Mac, da mehr oder minder gerade die Entwicklung eingestellt haben und erstmal auf Warte sind, bis sie wissen, wo da irgendwo der Weg hingeht, weil da natürlich niemand jetzt mehr allzu große Entwicklungsaufwände reinstecken möchte, um dann möglicherweise in einem halben Jahr irgendwo den Laden dicht gemacht zu bekommen, ne?
Interessant. Ist ja auch verständlich so.
Ja, interessant in dem Zug zu sehen, ist ja die Entwicklung von Tabbots. die jetzt der Tweetbot rausgebracht haben, was ein unfassbar erfolgreicher und auch guter Client ist. Die hatten vor einem Jahr, als sie angefangen hatten, diesen Client, also sie haben schon ein bisschen länger dran entwickelt, aber vor einem Jahr ungefähr hatten sie einen Blogpost. Und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem Twitter Tweety gekauft hat. Da haben sie quasi schon die Alarmglocken läuten hören und haben gesagt, wir haben bisher heimlich oder halt im nicht öffentlich einen Twitter-Client entwickelt und das war das Projekt, wo wir nichts drüber reden wollten und das sagen wir jetzt, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir diesen Client jetzt noch weiterentwickeln werden, weil wir die Befürchtung haben, Twitter wird andere Clients aussperren, jetzt wo sie selbst auf diesen Markt drängen, weil sie waren ja vorher gar nicht auf diesem Markt präsent. Ja. Von irgendwelchen Apps oder so, die haben ja wirklich, sie war ja der Serviceanbieter nur. Und da haben sie das schon wirklich festgestellt. Und noch interessanter natürlich jetzt, dass sie ihn jetzt mit großen Pauken und Trompeten tatsächlich auch rausgebracht haben.
Und ja, da war ich sehr erstaunt, weil ich habe auch diesen ursprünglichen Blogpost damals gelesen und ich dachte schon so, ja gut, das klingt auch sehr so, als ob sie jetzt damit vielleicht gar nicht weitermachen.
Ja.
Als ob sie vielleicht wirklich sagen so, wir machen lieber irgendwie noch andere Bots. Die haben ja irgendwie immer alles irgendwie als Bot.
Ja, die haben so 3-4 Applikationen.
4 sind's. Also 004 steht im
Twitter. Ja, richtig, genau.
Der das finde ich aber merkwürdig, weil es sind insgesamt 5.
Was?
Ja, wir haben Tabbot, wir haben Waitbot, wir haben Convertbot, wir haben Pastebot und wir haben
Kalkbot.
Richtig, sind 5. Ja.
Vielleicht, Pastebot ist Copy and Paste vielleicht.
Vielleicht ist einer davon 0.
Könnte auch sein.
Egal, auf jeden Fall.
Normal, man fängt auch bei 0 an zu zählen übrigens.
Ja, ja. Klar,
natürlich. Würde ich mal kurz hier nochmal kurz anbringen.
Fand ich auch sehr schön, als ich gesehen habe, dass XKCD, das erste Buch ist ja Volume 0.
Ja.
Aber Tweetbot ist natürlich unglaublich empfehlenswert als Twitter-Client, man sollte sich ihn auf jeden Fall holen, solange noch Third-Party-Twitter-Clients erlaubt sind.
Ja, zumal, also das ist natürlich schwer zu sagen, weil solange sie noch erlaubt sind, wenn man es natürlich jetzt kauft und sie revoken quasi den API-Zugriff von denen, dann stehst du auch mit deinem Client, den du dir gekauft hast, blöd da. Weil aber
ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird. Das wird einen Aufschrei geben in der Twitter-Gemeinschaft, in Anführungszeichen. Also, ja.
Müssen wir jetzt damit rechnen, dass Twitter uns quasi unter den Fingern wegstirbt, im wahrsten Sinne?
Also ich halte es zumindest mal nicht für unmöglich. Es heißt ja immer, ja, man muss ja bei Twitter sein, weil alle bei Twitter sind, aber dasselbe Argument hatte man früher auch bei ICQ. Yes. ICQ verwendet heute kein Mensch mehr, also fast niemand mehr.
Also kein Mensch würde ich nicht sagen. Es gibt durchaus.
Aber ich habe auch bis vor kurzem noch ICQ verwendet. Erst nachdem
Wie seid ihr denn drauf?
Ja, also es ging ja so. Ich hab halt ganz viele Leute, also ich dachte zumindest ganz viele Leute in ICQ zu haben, die ich da noch als einzige Möglichkeit kontaktieren kann. Und erst als MailRU dann quasi ICQ gekauft hat und dann auch Third-Party-Clients Lizenzgebühren mehr oder weniger angedroht hat, dachte ich mir so, jetzt sage ich mal allen, die mir irgendwie auf ICQ noch wichtig sind, dass ich jetzt mal weg bin und hier, das sind meine Kontaktmöglichkeiten. Worauf sich dann rausgestellt hat, die sind alle auch nur noch auf ICQ, weil sie irgendwie mich und noch zwei andere da drin haben. Yeah. Und dann war das gegessen für so eine ganze Gruppe von Leuten plötzlich. Die sind plötzlich alle so bei ICQ, aber du kannst dich ja nicht richtig abmelden.
Ja, ich meine, im Endeffekt, ja, die User sind ihnen weggestorben, das kann man schon so sagen. Ich meine, sie haben einfach eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen. Die hatten auch mal, ganz früher hatten sie mal eine Änderung in ihren Bedingungen, wo sie dann einmal reingeschrieben haben, all your messages are belong to us, so von wegen. Ja. Also das Copyright gibst du sofort an die ab, sobald du irgendwas über das Netzwerk verschickst. Ich glaube, das war damals bei mir der Auslöser.
Aber der Standardnutzer kriegt sowas ja gar nicht mit.
Ja, klar, aber ich meine, der Standard-User bekommt mit, dass sein Mirinda oder wie dieser Client heißt.
Ja.
Dass der nicht mehr funktioniert. Ja, das sind halt solche Geschichten, die haben sich einfach selber in den Fuß geschossen damit. Und da hat auch jeder gesagt, die werden nie sterben, weil sie einfach die riesen Userbase haben. Und ich glaube, Twitter kann sich schon auch versauen, wenn sie zu weit gehen.
Aber wir haben keine Alternative. Bei ICQ gibt's ja immerhin Skype und Jabber und alles mögliche MSN von mir aus.
Es gibt StatusNet.
Identify.
Taugt das was?
Habe ich noch nie gehört.
Instant Crickets. Es ist super. Es ist dezentral. Es ist, also Identica war ja irgendwie da so der vorherrschende Anbieter irgendwie davon. Aber im Endeffekt ist es ein dezentrales Netz. Du kannst ja deinen eigenen Statusnet-Server aufsetzen und hast dann, im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Die haben ja, die sind ja API-kompatibel zur Twitter API. Was ihnen echt jetzt, also wenn, sagen wir mal so, wenn Twitter tatsächlich anfangen würde und sagen würde, Leute, ja, Third-Party-Client kommt hier nicht mehr rein, hätten wir auf einmal einen riesen Wust an Status-Net-Clients, weil die dann einfach nur ihre API-Adresse ändern müssten. Und die ganze, ich glaube, sie haben so ein paar, ich weiß, native Retweets funktionieren dort irgendwie nicht, oder ich weiß nicht, ich nutze es nicht aktiv, ich habe zwar einen Account, aber ich nutze es nicht aktiv, weil eben jeder auf Twitter ist. Aber im Endeffekt, ja, wir hätten, die, denke ich mal, die Client-Hersteller da auch die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann sind wir halt jetzt ein Status-Net-Client und könnte dem schon ein bisschen Aufwind geben.
Okay, das heißt, eigentlich sind die Entwickler in dem Fall am längeren Hebel, weil sie sind nur insofern auf Twitter angewiesen, dass da im Moment alle Leute sind, aber wenn Twitter so einen Scheiß baut, kann man davon ausgehen, dass die Leute halt, dass einige zumindest von Twitter irgendwo auf sich dann eine Alternative suchen und dann bei Status.net landen.
Könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass sie dann sich bei Identica oder so einen Account machen und dann ist gut. Ich meine, die Experience selber ist ja dann im Endeffekt dieselbe. Es ist halt nur immer so diese kritische Masse an Usern. Das ist, was halt wirklich problematisch ist und das funktioniert auch nicht von heute auf morgen, aber ausschließen will ich die Möglichkeit nicht.
Also wieso sind doch auch jetzt alle bei Diaspora?
Cricket Sound.
Ja, da kommt dann eher irgendwie der Rimshot. Ja.
Oh ja.
Oh ja, hat es eigentlich noch jemand oder?
Die sind noch am entwickeln, die sind ja noch gar nicht so weit, dass sie wirklich offiziell.
Ja, die sind ja unfassbar katastrophal gestartet mit ihrer Entwicklung. Also als sie das veröffentlicht haben, war der Code ja unter aller Sau.
Es gab, also einer der Mitgründer von Diaspora war wohl auf der Republika und hat da auch Interviews gegeben. Und ich habe mir eins von diesen Interviews mal angeschaut und es ist tatsächlich so, dass der sagt so, wir sind noch dran, geht nicht weg.
Ja, sie haben ja irgendwie mit großem Tram-Tram da diese Public Beta war das oder so. Also man hatte ja mal Accounts irgendwie auf dem offiziellen Server. GetDiaspora.com oder so.
Ja, aber das ist alles irgendwie noch Beta, Alpha, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall gesagt, hey, wir sind noch dran und sein Traum ist ja, dass irgendwann mal Diaspora so groß wird, dass Facebook quasi die Daten irgendwie auch überträgt und
so. Das war das, was ich vorhin gelesen habe, dass er irgendwie wartet, dass die irgendwie ihre API öffnen für Diaspora oder so.
So mal mal vor sich hin gesponnen. Also er hat auch dazu gesagt, dass das natürlich irgendwie ein Wunschtraum ist, aber sie haben ja eigentlich kein wirkliches Produkt in dem Sinne. Also er hat auch gesagt, dass sie im Moment noch irgendwie in der Architektur so weit sind, dass die Web-Oberfläche noch auf dem gleichen Server laufen muss wie die Datenbank und so. Also das ist alles noch nicht weit genug, dass da wirklich eine Menge Leute drauf können, glaube ich.
Okay.
Also ich fand auch die User Experience halt einfach von der Idee her nicht so großartig. Also ganz grundsätzlich mal, gibt es da natürlich ein Datenschutzkonzept, was es bei vielen anderen Plattformen nicht gibt, mit diesen Listen, die man definieren kann und wer darf was von mir lesen.
Das war ja auch mit so ein Punkt, wo sie sich ganz klar von Facebook abtrennen,
abgrenzen wollten. Definitiv,
ja. Es ist aber halt auch der Punkt, finde ich, der das Ganze irgendwo so ein bisschen kompliziert macht. Also sehr häufig finde ich, gerade auch jetzt bei Twitter oder bei Facebook, Facebook. Ich war 2 Wochen dort und dann nicht mein Ding. Aber das Schöne bei diesen Plattformen ist, dass es so einfach ist. Also, dass ich im Grunde gar nicht groß drüber nachdenke und auch nicht drüber nachdenken sollte, sondern einfach eben Daten über mich veröffentliche. Und bei Diaspora kommt da eben dann so ein Moment mit rein, wo ich mir überlegen muss, wer darf was lesen, wie organisiere ich diese Gruppen, habe ich jetzt den Haken auch richtig gesetzt und habe ich jetzt nicht zufällig gerade meinen Coworkers geschrieben, dass mir, weiß der Geier, was gerade im Geschäft total auf die Nüsse geht, irgendwo ist das vielleicht so ein Stück weit zu viel Verantwortung für viele Nutzer, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube auch, dass gerade so eine Kontrolle, wer was zu lesen bekommt, auch dazu verleitet, einfach Sachen zu schreiben, die vielleicht auf einem anderen Netzwerk einem gar nicht einfallen zu schreiben. Also ich würde auf Twitter nie bestimmte Sachen schreiben, weil ich einfach genau weiß, wer alles mitliest oder wer alles mitlesen könnte.
Ja.
Und da, dass da mal was schief geht dann irgendwie, dass ich dann aus Versehen mal eben zum Beispiel meinen Mitarbeitern schreibe so, hey, im Europapark ist es toll, ich habe mich aber den Tag vorher krank gemeldet.
Hat er nicht Google irgendwie mit seinem Mailsystem gerade so ein Feature eingeführt? Mit irgendwie, ist es der richtige Bob oder sowas?
Das kenne ich nicht, nee.
Das habe ich vorhin irgendwo noch gelesen. Ich glaube, habe ich es bei Heise gelesen? Irgendwo habe ich es gelesen, dass die jetzt kontrollieren, wenn du Mails an mehr als zwei Leute schickst und da jemand in die reinsetzt, den du vorher noch nie in Kombination mit den anderen Leuten gehabt hast, dann warnt er dich. So von wegen, dass du nicht irgendwie deine Familie mit dir und genauso, dass du niemanden vergisst. Das heißt, wenn du ständig Mails an irgendwelche Rundmails an Familienmitglieder schickst und dann ist wieder irgendwie dein Halbbruder beleidigt, weil er mal wieder keine Mail gekriegt hat, dann warnt er dich auch und sagt, hey, den hast du normalerweise bei der Gruppe dabei, möchte nicht auch noch dazu fügen.
Google knows best.
Cool. Ja, genau. Ja, also einem wird ja dann irgendwie viel abgenommen schon. Ich meine, ich kenne ja Leute und wie die irgendwelche Dialogboxen lesen, bevor sie ja oder nein klicken. Meistens gar nicht. Und ich glaube, dass das dann nur für die Leute, die tatsächlich auch bereit sind, sowas zu lesen, in Ordnung ist, weil die anderen klicken dann ja und dann haben sie nämlich genau den drin, den sie nicht wollten.
Ja, ist schon möglich, ja.
Genau so, hey, du schickst es immer an deinen Bruder und deine Mutter. Möchtest du wirklich die E-Mail-Weihnachtsgeschenk für Mama auch an deine Mutter schicken? Klick ja senden.
Da könnte ich mir jetzt durchaus brikantere Kombinationen vorstellen, aber das war jetzt auch schön
ausgedrückt. Ja, die war jetzt aus meinem Leben gegriffen, die ist.
Verstehe.
Also wir halten fest, Diaspora ist kein guter Zufluchtsort für Leute, die dann irgendwann Twitter nicht mehr nutzen wollen.
Nee, ich glaube, für Twitter, da positionieren sie sich ja sowieso nicht als Konkurrenz, sondern das ist ja ganz klar eine Facebook-Konkurrenz. Ja.
Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Twitter wirklich wirklich ernst machen wird. Also das ist jetzt natürlich eine reine Vermutung, aber die würden sich schon so dermaßen ins Knie schießen und meistens tut das auch einigermaßen weh, dass man das dann merkt und sagt, stopp mal, sie haben es ja jetzt mit dieser Dickbar auch gemerkt. Also sie sind schon, sie haben es versucht, okay, sie sind dann wieder zurückgerudert. Also gerade Twitter ist für mich so eine Sache, die, was die Clients angeht, hochgradig subjektiv ist. Jeder hat seinen eigenen Client, den er verehrt, liebt. Er hat trotzdem noch irgendwelche Sachen, die ihm fehlen. Aber im Endeffekt, diese Vielfalt an Clients so künstlich zu beschneiden, würde wirklich meiner Meinung nach auf der Userbasis einschlagen wie eine Bombe.
Ich glaube, man darf aber auch nicht unterschätzen, dass halt der Twitter-Client aus Tweety geboren wurde und viele Leute halt auch sagen, hey, den finde ich super. Also bis
der ist doch nicht so schlecht.
Bis Tweetbot daherkam, fand ich den echt gut,
zum Beispiel. Ja, der ist durchaus gut. Auch Tweetbot hat seine Nachteile.
Ich weiß ja, dass du ein Twitter-Later-Jünger bist, mit dem kann ich zum Beispiel wieder nicht.
Ja, also ich kann gut verstehen, dass viele Leute sagen, dieser oder jener Twitter-Client ist für mich genau das Richtige. Ich habe bei Tweetbot, muss ich sagen, ist der erste Client, der mir vom Design her und vom Funktionsumfang her sehr gut gefällt. Und trotzdem fehlen mir ein paar Kleinigkeiten. Also das wird's immer geben. Ich denke, gerade wenn man, wie wir vielleicht ein paar Twitter-Clients sich schon mal näher angeschaut hat, dann weiß man eben, was man haben könnte und vermisst so das ein oder andere. Also um mal konkret zu werden, mir fehlt zum Beispiel die Filtermöglichkeit innerhalb von Tweetbot, die Möglichkeit, also ein Hashtag oder irgendwie auf einen User, User-Mute zum Beispiel, den mal ganz kurz stillzusetzen, ohne dass man ihn jetzt gleich Unfollowing macht oder ihn sogar blockt. Dass du keine Fotos hast innerhalb der Tweets. Also die werden nicht angezeigt. Man muss erst auf den Link klicken. Das sind so Kleinigkeiten.
In der Detailansicht wird es dir angezeigt.
Ja, aber okay, gut, aber dann musst du wieder
viel. Muss auch
ist, klicken. Auch muss man halt auch tippen. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Was mir momentan auch fehlt, ist noch kein Twitlong-Support. Also diese.
Ah, das ist sowieso eine Seuche. Komm,
nein, das ist keine Seuche. Ach, also Twitlong, ich will.
Dann schreib einen Blog.
Ja, aber ich will keinen Blog schreiben. Ja.
Aber das funktioniert nur wieder gut mit Leuten, die das dann auch auf Twitter later wieder lesen, weil das andere richtig. Clients lösen es halt nicht wieder automatisch auf.
Das ist richtig, ja, deswegen sage ich ja, es fehlt mir.
Und Twitter later hat bei mir da immer ein UTF-8-Problem.
Echt?
Der verreißt mir alle Sonderzeichen, wenn ich auf einen Tweet, der mit Twitlong oder okay, so. Okay,
muss ich mal nachschauen, habe ich noch nicht so genau.
Dann schicke ich der Zukunft nur noch Ös.
Fuh, genau.
Ach, ja.
Und ich finde ja eigentlich auf den iOS-Geräten die Lage noch einigermaßen in Ordnung. Wenn ich auf den Mac gucke, ich habe, glaube ich, schon mehrere Tage meines Lebens damit verbracht, für meinen PC, für Mac zu Hause, einen Client zu finden, der einfach nur ein ganz kleines bisschen weniger scheiße ist als das, was es gibt.
Ja. Ja. Sei froh, dass du kein Windows-Nutzer bist. In Windows ist es noch schlimmer.
Okay.
Ja, stimmt schon. Also es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also das ist, ja.
Wobei es natürlich jetzt gefährlich zu sagen, weil ich glaube, die verbreitetsten und bekanntesten Clients sind tatsächlich ja welche auf Adobe Air Basis. Und das ist ja Cross-Plattform.
Ja, also, aber das sind genau die, die nicht gut sind.
Ja. Jetzt ist keiner gut. Gut, Kiwi ist ganz gut auf dem Mac, das stimmt. Den kann man ganz gut verwenden.
Der Original-Twitter ist ganz gut auf dem Mac.
Ja, jetzt ist die Web-Oberfläche einfach eingepackt, oder? Ich habe den noch nicht getestet.
Nee, das ist ganz anders.
Ganz anders?
Ja, ja. Also ich kann dir bei jedem Client was sagen, was mich
nervt. Ja, natürlich. Das ist genau der Punkt, den ich eben meinte. Also wirklich, bei Twitter later, bei Tweetbot, überall gibt's immer irgendwas. Ja? Also es gibt immer eine Frage, wie sehr nervt's einen? Also ich glaube, der Hauptgrund, warum ich wahrscheinlich Tweetbot nicht ernsthaft nutzen werde, was mich am meisten nervt, ist, dass wenn jemand einen nativen Retweet macht, dann sehe ich nur, von wem es stammt, indem ich unterhalb des Tweets so eine kleine Zeile habe, wo es dann heißt von Jens oder so. Und das sind so Sachen, da sehe ich dann den Real Name. Nicht immer ist das so eine Sache. Ich kenne zum Beispiel 7 Martins. Dann steht dann von Martin. Ja, super. Von welchem Martin ist dieser Retweet? Und das ist für mich schon wichtig für die Einordnung, ob das jetzt interessant ist und mal auf den Link draufklickt oder eben nicht. Das sind so Sachen, die mich ein bisschen stören. Oder stark stören bei Tweetbot jetzt.
Ja. Ich glaube, ich meine, dass vielleicht einfach Twitter auch mitbekommen hat, dass alle irgendwie mit den Clients irgendwie unzufrieden sind und denken, ja cool, dann nehmt halt nur noch uns.
Ja, naja.
Aber es ist halt auch nicht das
Nonplusultra, glaube ich. Ich glaube, so wirklich unzufrieden ist jetzt auch niemand. Nee. Zumindest auf den mobilen, du hast ja gerade gesagt, auf mobilen Devices sieht die Landschaft ja noch relativ rosig aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Android-System ist, aber auf dem iOS ist es auf jeden Fall, ist man gut bedient.
Also auf WebOS ist es furchtbar.
Ach, du bist der WebOS.
Teste. Ich teste nur.
Verstehe, ja.
Naja. Du hattest noch was ins Dokument geschrieben, so von wegen Datenbankzugriff verkaufen.
Ich habe mich jetzt noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich finde, wir reden schon eigentlich viel zu lange über Twitter, aber das kann man jetzt, wo wir nochmal, um aufs Geschäftsmodell zurückzukommen, doch nochmal kurz anbringen. Ich habe die Quelle nicht mehr gefunden, aber ich habe gelesen, dass die wohl eher ein neues Geschäftsmodell ist, jetzt Zugriff auf ihre Datenbank zu verkaufen. Das heißt, dass du tatsächlich jemanden, wenn du Marktanalysen machen möchtest oder auch vielleicht auch deine Werbung gezielt platzieren oder mal gucken, wie was ankommt, dass du tatsächlich direkten Zugriff auf die Datenbank hast und da natürlich viel umfassendere Queries machen kannst, als jetzt nur über einen API-Zugriff. Und dass das jetzt ihr Geschäftsmodell ist, was ich mir gut vorstellen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert.
Also es ist ein Live-Zugriff quasi.
Ja, da gehe ich mal von aus. Also ich glaube nicht, dass die einen Datenbank-Dump kriegen, aber zumindest mal,
Weiß nicht, so die letzten 5 Minuten, das geht ja vielleicht noch in ein paar Gigabyte.
Ja, nee, aber das ist ja auch gerade ein Feature, dass es eben nicht in die letzten 5 Minuten, nicht in die letzten 300.000 Tweets sind,
die du über die API bekommst. Obwohl ich jetzt neulich gehört habe, dass das gar keine so riesen Datenmengen sind. Also irgendwie, dass die komplette Datenbank von Twitter irgendwie in ein paar Terabyte passt.
Das kann schon sein, aber das Problem ist ja bisher auch nicht die Datenmenge, sondern dass du über die API überhaupt nicht an alle Daten rankommst.
Ja,
das ist ja begrenzt. Auch die Suche sucht ja nur innerhalb der letzten schieß mich tot Tweets. Also es ist einfach begrenzt. Und da hast du natürlich voll freie Hand und kannst deine Analysen fahren und bist glücklich und zahlst dafür halt ein bisschen Geld, was ich ehrlich gesagt für legitim auch halten würde. Natürlich kommen da wieder ein paar Anschreien auf, aber ich meine, ja, die Leute veröffentlichen ihre Sachen auf Twitter, dann müssen sie auch damit rechnen, dass es von irgendjemand analysiert wird. Und dass das dem einfacher gemacht wird und dafür Geld verlangt wird, halte ich jetzt, ehrlich gesagt, für komisch, dass sie nicht auf die Idee schon früher gekommen sind.
Ja, aber da können ja auch Daten rausgezogen werden, die man unter Umständen gar nicht im Sinn hat, wenn man irgendwas veröffentlicht, zum Beispiel irgendwelche sozialen Verknüpfungen zwischen Leuten wieder oder so.
Ja gut, aber die Daten, die sind da. Also geben da jetzt nicht mehr Daten raus. Also die geben natürlich alles, was bei dem Tweet dranhängt, auch Lokalisierungsdaten, also an Tweet hängt ja viel dran. Aber im Endeffekt bist du derjenige, der diese Daten ursprünglich veröffentlicht hat. Und wenn dann da drauf dann die, und die sind öffentlich, ja? Also die erscheinen in einem Public Stream und überall, wenn du jetzt deinen Account nicht geschützt hast. Mhm, ja. Ja? Also, und wenn dann jetzt jemand drauf zugreift, ja.
Jetzt mal eine Frage, was passiert denn mit solchen geschützten Accounts? Ist da die Datenbank dann ebenfalls? Weil, ich meine, Fakt ist, die Datenbank hat schon die Information.
Ja, hat die Information, Tweets. Das ist richtig. Und so wie ich das mitbekommen habe, haben geschützte Tweets einfach nur einen Flag gesetzt, dass sie geschützt sind. Oh. Ob die jetzt tatsächlich dann auch bei dem Zugriff rausgegeben werden mit dem Hinweis, dass sie geschützt waren oder ob die tatsächlich verborgen bleiben, ich glaube, da steht und fällt so ein bisschen die Idee auch mit. Also da, ja. Das ist sehr Shitstorm-anfällig.
Ja.
Ja.
Ja, es ist grenzwertig.
De facto ist es so, dass das ist das Problem bei all diesen sozialen Netzwerken, dass irgendwann irgendjemand mal damit Geld verdienen möchte und muss, weil
muss auch, klar.
Umsonst ist das Ganze nicht und irgendjemand muss da auch die Serverinfrastruktur und die Arbeit reinstecken und von da irgendwo muss dann ein Geschäftsmodell rausfallen oder es wird eben Twitter auch nicht mehr allzu lange geben.
Oder sie kaufen Yahoo wird Twitter aufkaufen, dann geht's richtig schnell.
Nein, andersrum, Twitter kauft Yahoo.
Ja, oh mein Gott. Dann ist was passiert dann? Überlebt dann Yahoo? Das wird
Aber ich habe da noch ein Geschäftsmodell für Twitter, was so in diese ganze Sache mit reinspielt. Was ist, wenn die einfach nur noch ihr App in iOS haben oder im Mac App Store und dann per In-App-Purchase quasi man sich so Tweet-Pakete kaufen kann? Die nächsten 1000 Tweets darf ich runterladen, wenn ich 79 Cent zahle.
Ja, dann werden Third-Party-Clients definitiv gesperrt.
Genau.
Ja, und ich würde dann auch wahrscheinlich nicht mehr twittern.
Ja. Womit ich mich tatsächlich anfreunden könnte, wäre zum Beispiel ein Geschäftsmodell, wo sie sagen, wir haben Werbung in deiner Timeline, da werden ganz normale Tweets abgesetzt, die dürfen von Third-Party-Clients nicht ausgefiltert werden, außer du zahlst uns, muss ja nicht viel sein, im halben Jahr 1 Euro oder 5 Euro. Mhm. Ja, du hast so ein Abo-Modell und dann verschwinden aus deiner Timeline, verschwinden diese Werbe.
Hätte ich auch kein Problem mit.
Fände ich okay. Würde ich wahrscheinlich sogar für zahlen.
Und, ja. Und wenn sie da dann noch irgendwie den Third-Party-Clients die Möglichkeit geben, quasi so eine Authentifizierung zu hinterlegen, so okay, das wurde jetzt bezahlt von dem und ihr habt uns das Geld irgendwie weitergeleitet.
Ja, so. Vor allem mit den ganzen Anfragen bei den Third-Party-Clients. Die Anfrage beinhaltet ja auch die User-ID von demjenigen, der diese Tweets haben. Ja. Braucht er ja, weil er muss ja die persönliche Timeline. Und dann kann es ja schon allein auf, da müssen die Werbetweets ja gar nicht mitkommen. Das kann ja Twitter dann regeln.
Das ist eine interessante Möglichkeit noch.
Und es wäre auch was akzeptabel wäre in den API-Richtlinien, dass es heißt, Leute, die Dinger dürft ihr nicht rausfiltern auf der Timeline in eurem Third-Party-Client.
Ja.
Denke ich, darauf könnte man sich ja einlassen.
Gut, die müssen ja auch gar nicht gekennzeichnet sein dann in diesem Fall. Die können ja einfach...
Müssen sie doch.
Ja, was heißt
gekennzeichnet sein?
Sie müssen ja von der niemand kommen.
Gut, werberechtlich wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja. Also zumindest in Deutschland, hier. Ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht, aber...
Ja.
Ja gut, ich meine, eine der prominentesten Sachen bei so einem Tweet ist ja der Autor. Und die werden wohl kaum jemanden, der in meiner Friends-List ist.
Gut, wobei...
Das wäre nicht gut.
Wobei man dann natürlich auch drüber reden könnte, es gibt sehr viele kommerzielle Anbieter, die irgendwie Twitter-Accounts haben. Firmen, die auch twittern, müsste das als Werbung gekennzeichnet werden? Also ich glaube da...
Nee, weil es keine bezahlte Werbung ist.
Ah,
das andere wäre ja bezahlte Werbung von dem her. Mhm, und vor allem Werbung, die du dir nicht selbst abonniert hast.
Okay. Was du aber nicht mehr darfst, ist tatsächlich als Drittanbieter Leute bezahlen dafür, dass sie für dich Werbung machen. Das wurde ja verboten.
Du darfst...
Crickets. Moment.
Nicht kapiert.
Nochmal.
Es gab ja diese Seuche, dass du von einer Firma bezahlt werden kannst, meinetwegen einen Kopfhörerhersteller, und dafür bekommen die dann den Zugang zu meinem Account, und in unregelmäßigen Abständen schicken die dann über meinen Account Werbung mit einem Hashtag Werbung oder so.
Das habe ich noch nie gesehen.
Das habe ich ein paar Leute in der Timeline gehabt, die sind danach rausgeflogen, die das gemacht haben.
Also ich habe den Kopfhörer ganz alleine empfohlen, ganz ohne Werbung.
Doch, gesehen habe ich das auch schon, stimmt, ja. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Wie heißt das? Ist ja
krass.
Nee, ich weiß nicht, ob das einen Namen hat, aber soweit ich weiß, wurde das untersagt. Ich glaube, das darfst du nicht mehr.
Ja, also ich habe es erst kürzlich wieder gesehen, garantiert, ja. Also da spammt mich irgendjemand mit Google-Werbung zu, der ansonsten eigentlich relativ normaler Mensch zu sein scheint.
Ja, das ist, ne.
Okay, verstehe.
Interessant.
Ja.
Ja. Gut, ich glaube, jetzt sollten wir das Thema
Twitter. Noch was im Twitter-Podcast, was wir noch besprechen sollen?
Ja, je nachdem, welches Smartphone du dir als nächstes holst, brauchst du auch wieder einen Client.
Da brauche ich auch wieder einen Client. Ja, und jetzt habe ich einen Tweetbot, den möchte ich nicht verlieren.
Du willst ja dein 3GS ersetzen.
Nee, ja, was heißt wollen? Also mein Vertrag läuft halt im Sommer aus. Und ich bin jetzt natürlich in der Bredouille, dass ich eigentlich über ein Jahr jetzt schon geplant hatte, mir danach ein Android-Phone zu holen, weil als Entwickler ist das einfach so ein bisschen schon attraktiv, eine offene Plattform zu haben.
Ja.
Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen relativiert mit Honeycomb, dass sie da jetzt irgendwie Blödsinn machen und es nicht mehr offen haben. Und
Aber sie wollen ja, also es ist ja.
Ja, das ist nett.
Das ist, was sie sagen, ist ja tatsächlich, dass es noch nicht fertig ist und dass es deswegen, dass sie jetzt noch nicht quelloffen liegen.
Ja, komm.
Ist Quatsch eigentlich, weil sie dürfen es eigentlich trotzdem nicht.
Ja, wobei, es ist ja nicht nur das Einzige, was offen ist. Ich meine, du hast ja auch wirklich einfach einen Zugriff auf dein Device und kannst irgendwie, ohne irgendwo einen Developer-Account zu haben, einfach da Sachen drauf schmeißen. Es ist schon noch wesentlich freier. Aber ich sehe halt einfach, ja, auch die Argumente, die recht stark wieder zum Apple-Device gehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommt das iPhone 5? Wann kommt's?
Wann läuft denn dein Vertrag aus?
Ja, immer im Sommer, Juli oder so.
Das wäre ja zeitlich ganz gut.
Es würde ungefähr hinhauen.
Wenn das iPhone wieder dann kommt, wann es bis jetzt immer kam.
Ja, ich habe jetzt heute wieder ganz exakte Gerüchte gehört, dass es irgendwie im November kommen soll. So von Leuten, die es wissen.
Okay, ja.
Ja, also mach du mal die Telekom-Hotline.
So zu. Den habe ich mal, da habe ich den Fehler gemacht, da gesagt, sie können mich tatsächlich anrufen, wenn mein Vertrag zu Ende geht. Jetzt rufen die mich zweimal jeden Tag an.
What?
Ja. Ich nehme nicht ab. Während der Arbeitszeit. Ich meine, ich möchte nicht mit denen telefonieren, aber jetzt ziehen die durch. Seit Wochen rufen die mich zweimal täglich an, sehe ich diese 0800-Nummer von der Telekom auf.
Aber das ist der Vorteil. Übel. Seitdem das jetzt durch das Gesetz ist, haben wir halt schon, man sieht wenigstens, wenn diese Arschlöcher anrufen. Ja,
richtig.
Ja? Bei
richtig,
mir ist auch immer so ein 0805, irgendwer ruft da an, keine Ahnung. Und 6x6, wer auch immer. Die Kleinen.
Ja. Ja. Auf jeden Fall steht bei mir jetzt an, dass ich irgendwie mal, weil behalten ist jetzt auch albern irgendwie so, wenn ich einen neuen Vertrag abschließe. Meinen alten Vertrag möchte ich jetzt auch nicht unbedingt verlängern. Also
der Monitor ist auch so viel besser, dass man es wirklich, wenn man mal das andere Device hatte, in der Lade.
Ja, man kann nicht bestätigen, ja.
Ja, das ist stimmt schon auch. Aber gut, wegen Screen kaufe ich mir jetzt nicht unbedingt ein iPhone, sondern da muss schon einiges noch drumherum stimmen.
Klar.
Ja, ich meine, es gibt auch kein gescheites Android-Device. Klar, da kriegen wir natürlich wieder die Shitstorms, wenn wir Kommentare auf der Seite haben. Es gibt ganz bestimmt ganz tolle Android-Phones und die kann mir gern jemand empfehlen, aber momentan sehe ich einfach nur die einzige Alternative für mich, dass ich mir ein Nexus hole, weil ich möchte einfach dann auch nicht von meinem Mobilfunkanbieter Updates bekommen für mein OS. Nee.
Hol dir Windows. Oh, warte.
Ich habe ja mal Windows Phone 7 ein bisschen probiert.
Hast du tatsächlich getan?
Ja, also im Emulator. Der Emulator ist nicht sehr aussagekräftig, weil es ist unglaublich langsam.
Mhm. Also der emuliert tatsächlich, oder
wie? Der emuliert, glaube ich, tatsächlich. Erstens habe ich den den Windows Phone 7 Emulator in einer Windows virtuellen Maschine laufen. aber selbst in
We
dieser
have to go deeper.
Aber selbst in dieser virtuellen Windows Maschine läuft der Android Emulator flüssig und der von WebOS.
Okay.
Und dieser Windows Phone 7 Emulator ist unglaublich langsam. Ich darf nicht mit der Tastatur bedienen, sondern ich muss die Software Buttons anklicken. Und du kannst davon ausgehen, wenn du so einen Buchstaben angeklickt hast, dass du erstmal 3 Sekunden wartest, bis der tatsächlich im Eingabefeld erscheint.
Wer weiß, vielleicht sind die Devices ja auch so.
Ich hab's schon befürchtet, ja.
Ja.
Nee, aber es gibt im Emulator normalerweise nur den Internet Explorer, weil man halt irgendwie Webseiten dann testen kann oder keine Ahnung, oder halt die Apps, die man selbst entwickelt. Ich weiß nicht, heißen die da Apps? Die Programme, die man da selbst für entwickelt?
Die Lösungen?
Ja, aber es gibt eine Möglichkeit, halt da den echten ROM reinzuwerfen, statt dem, den sie irgendwie da drin haben. Und das ist verwirrend, sage ich mal.
Nee, also das ist überhaupt keine Alternative. Also entweder Android oder iOS. Also eins von beidem. Das ist alles andere.
Wann soll denn Honeycomb für die Handys rauskommen? Weil im Moment ist es ja nur ein Tablet-OS.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Okay.
Für mich wird es
sowieso. Wenn es dann offen ist.
Ja, für mich wird es sowieso erst Thema, wenn es offen ist. Was soll der Mist? Das ist ein geschlossenes System raushauen. Wollten sie noch vor das iPad 2 kommen, oder?
Definitiv. Also ich glaube, die sind nicht fertig geworden und haben aber jetzt irgendwie dieses Motorola Xoom, oder wie heißt's?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Xoom, glaube ich, heißt's ja.
Und wollten halt unbedingt, dass dieses Tablet mit dem OS rauskommt, aber halt die Quellen noch nicht offenlegen, weil es noch nicht so weit ist, dass man es veröffentlichen kann.
Gab's nicht mal so ein Lolli-Maskottchen, das so hieß? Oder hieß der Xoom?
Keine Ahnung.
Da gab's mal ein Amiga-Werbespiel von.
Von Chupa Chups.
Ja, ich glaube, Chupa Chups war das. Hieß der nicht so?
Ja, und Zoom kaufen die Chupa Chups.
Wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich. Wir können ruhig Bonbon-Namen sagen.
Nein.
Oder? Hieß, ist ja egal.
Ich meine, ich weiß es auch nicht mehr.
So ein roter Typ, glaube ich.
Ich kenne nur noch Coolspot.
Coolspot, oh ja. Oh. Sollen wir mal auf die Schiene gehen?
Retro-Spiele. Ja. Yeah. Haben wir dann irgendwelche Spiele zu empfehlen?
Spiele.
Ja. Spiele vielleicht nicht, aber ein Spielemagazin, was jetzt fürs iPad rausgekommen ist.
Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe auch kein iPad.
Und zwar das Atomics Mag. Das ist ein Spielemagazin von Amis, die mal diesen One-Up Podcast ist es, glaube ich, gewesen, hat ein Videopodcast, in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Lateinamerikanern. Und die haben dieses Atomics Mag rausgebracht. Das ist eine App, was man sich fürs iPad holen kann. Eine Ausgabe kostet jetzt am Anfang zumindest mal 79 Cent. Und das ist halt ein komplett digitales Spielemagazin mit Videos, mit Animationen, mit Bildergalerien und so weiter. Und das ist echt, dass ich kein Zocker bin, hat es mir echt Spaß gemacht, dieses Magazin durchzulesen.
Und du konntest die Videos da drin abspielen, ohne dass dir die App abgeschmiert ist?
Ja.
Wieso? Weil mir wollte jemand vor kurzem in dieser App ein Video zeigen und hat nur noch geflucht, weil sein iPad ständig, als er auf die Seite gegangen ist, auf der das Video war, die App abgeschossen hat.
Das ist mir noch nie passiert.
Ist mir auch nicht passiert.
Mir ist es nur passiert, dass er beim Download abgestürzt ist am Anfang ein paar Mal. Das ist tatsächlich ein Problem, das wir hatten, was wir inzwischen behoben haben.
Okay.
Mit einem Update. Aber also irgendwie der Download dieses Magazins, was ja irgendwie wo eine Ausgabe, wie viel, 700 MB oder sowas hatte?
Sowas, ich hab's auch.
Und da ist er halt dann zwischendrin abgeschmiert, dann muss man den Download wieder von vorne anfangen. Inzwischen kann man ihn weitermachen, da wo man aufgehört hat, und es hört nicht mehr automatisch auf zu laden, wenn dann der Screenlock angeht und solche Geschichten.
Okay.
Aber sobald es da war, hat es funktioniert bei mir.
Okay.
Ja, ich meine, mit ganz wenigen Ausnahmen.
Das ist mir halt so untergekommen bei dem, sonst habe ich bisher nichts davon gehört. Ja, und taugt es auch redaktionell was, oder ist es einfach nur ein Gimmick, weil es halt ein reines iPad-App-Magazin ist?
Jens?
Also ich finde, gut, ich habe mir hauptsächlich, muss ich sagen, ich habe hauptsächlich nach den Videos gesucht und mir die Videos angeschaut. Die sind recht nett, also die haben mir richtig gut gefallen. Ansonsten, ich bin auch nicht so der Spielemagazin-Leser, also schon längere Zeit zumindest nicht. Und ich glaube auch jetzt, abgesehen von dieser Ausgabe, werde ich es mir nicht nochmal kaufen, weil es mich jetzt thematisch nicht so anspricht. Aber es hat schon seinen Unterhaltungswert, definitiv. Und es ist auch schick aufgemacht, wobei ich mir gerade vorstellen kann, dass vieles von diesen Effekten, die man da so hat, irgendwie so beim Lesefluss, wenn man das wirklich intensiv lesen möchte, irgendwann mal ziemlich nervt.
Ja, also ich habe es tatsächlich gelesen. Also ich habe mir auch natürlich die Videos erstmal angeschaut beim ersten Durchgang und beim zweiten dann auch mal die Texte angeschaut. Und es sind irgendwie so zwei Ebenen. Also man scrollt irgendwie die vordere Ebene nach oben und die andere zieht danach, sobald die vordere stehen geblieben ist. Und das ist ein bisschen komisch.
Fancy.
Aber ich glaube, das ist einfach nicht richtig gekonnt. Ich glaube, das sollte irgendwie parallel scrollen mit so einem Parallaxeneffekt. Und sie haben es halt aber von der API her nicht anders hinbekommen.
Okay. Ja, kann man es denn abstellen? Ich meine, das ist ja sowas, was ich nicht verstehe bei den Magazinherstellern. Okay, fancy Grafiken, fancy Gimmicks und Effekte, aber dann bitte abstellbar. Und dann wäre das, denke ich, eine interessante Geschichte.
Ich glaube, wenn die da noch ein bisschen nachjustieren, also ich glaube, das liegt wirklich dran, dass das halt nicht gleichzeitig scrollt, sondern das eine dann erst anfängt zu scrollen, wenn das andere schon wieder stehen geblieben ist. Dann natürlich schnell, aber ist ja egal. Nee, also ich glaube, das ist, wenn die da ein bisschen nachjustieren, ist es auch echt angenehm, da drin zu scrollen. Wenn man dann mal dahin gescrollt hat, wo man lesen will und liest, ist es echt gut. Also auch redaktionell fand ich das, obwohl ich echt überhaupt kein Zocker bin, deswegen kann ich es aus den Gesichtsgründen auch überhaupt nicht beurteilen, aber.
Ja, haben die dann wenigstens Mac-Themen, also Mac-Spiele dann?
Also oder? Sie hatten auch iOS-Spiele.
Und sonst Konsolen?
Konsolen, ja. Viele Konsolenspiele, ja, also Xbox Live-Zeug.
Okay.
Weiß ich nicht, was da gerade so aktuelles Limbo zum Beispiel als Spiel und so.
Ja. Problematisch sehe ich halt einfach die Größe der Ausgabe. Das, wenn ich habe ein 16 GB iPad, wenn die Ausgabe knapp ein halbes Gigabyte einnimmt, dann ist das schon ein ganz schöner Klotz.
Hast du aber, glaube ich, bei den meisten Magazinen das Problem.
Ja, das ist eben, ich hätte eigentlich, wenn ich so ein Magazin lesen möchte, warum nimmt man nicht das, was es schon gibt, irgendwie ein EPUB-Format oder so? Und mir geht es hauptsächlich um die Texte, da kann man schon ein paar Bilder reinmachen. Videos, finde ich, gehören nicht unbedingt in eine Zeitschrift rein, sondern die würde ich mir gerne auf einer Webseite angucken.
Das fand ich aber sehr unterstützend bei einigen dieser Artikel. Gerade zum Beispiel, da gab es irgendwie einen, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Spiel da war, aber ein Artikel, wo es halt wirklich an verschiedenen Stellen, ich glaube, es war Dead Space 2,
ja,
wo sie an verschiedenen Stellen des Spiels quasi schwierige Situationen erklärt haben und da dann auch nochmal ihre Erfahrungen, wie sie damit am besten umgegangen sind, was für Waffen sie da sich vorher geholt hatten,
ja,
und wie sie da die Gegnermassen in den Griff bekommen haben.
Ja. Aber hier kommt wieder mein Punkt. Also im Zweifelsfall sollen sie es halt so machen, dass man eben sagen kann, ich möchte die Videos nachladen im Zweifelsfall und sollen nicht lokal gespeichert werden.
Ja.
Oder ich möchte ja nur Text sehen. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, sowas zu machen.
Ja, genau. Das ist mein Punkt, ja. Also ich hätte das gerne zum Nachladen irgendwo. Ich hätte das Magazin an sich aber gerne relativ schlank und nach Möglichkeit eben auch nicht unbedingt in einer eigenen App drin.
Aber ich glaube, da seid ihr auch einfach viel zu verwöhnt. Also wenn ihr, also die Leute, die dieses Magazin machen, die kommen ja zumindest teilweise wirklich aus dem Printbereich. Und wenn du dir mal irgendwie ein PC-Magazin oder ein Spielemagazin holst, hast du ja auch keine Möglichkeit zu sagen, ich hätte das gern auf einer Schreibmaschine geschrieben, auf weißem Papier. Weil ich die Bilder nicht brauche, weil ich dann dadurch weniger in meinem Rucksack durch die Gegend schleifen muss. Also die haben natürlich schon zu Recht die Hoheit darüber, was da für Medien drin sind und was du dir auch bitte runterzuladen hast. Klar, wenn dir das nicht passt, dann
die lässt Frage es ist einfach halt auch,
nie wieder.
Die Frage ist halt auch wirklich, was für einen Mehrwert es tatsächlich bietet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei so einem Magazin wie ein Spielemagazin, wo es jetzt tatsächlich auch um ein Bewegtbild geht und Medien, dass das da schon natürlich schon in gewisser Weise Sinn ergibt. Aber du siehst halt bestimmt auch auf dem Markt dann ganz viele, dann kommen die jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie sowas reinpacken wollen, weil es halt einfach geht.
Das ist richtig. Ja. Also da ist es tatsächlich legitim, weil gerade eben zum Beispiel dann die Spieleszenen, auch während sie gesprochen haben, immer wieder eingeblendet wurden.
Mm, genau.
Und man auch gesehen hat, was die da tatsächlich machen zu dem, was sie sagen. Wo ich es auch legitim finde, ist zum Beispiel bei irgendwelchen Kochmagazinen, dass halt da noch irgendwie Rezepttipps drin sind, wo dann auch noch gezeigt wird, wie wird das eigentlich gekocht. Aber es gibt definitiv viele Magazine, wo es keinen Sinn ergibt, da irgendwie Videos reinzupacken.
Hm.
Klar. Und da wird es auch ganz bestimmt noch, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie ein Magazin auf dem iPad auszusehen hat.
Ja, klar. Da wird natürlich der Markt auch erst noch erschlossen.
Hm. Aber ich finde, sie haben einen guten Schritt gemacht. Atomix Mac kann ich empfehlen. Die App selbst ist kostenlos und die erste Ausgabe kostet 79 Cent. Und wer spieleaffin ist, kann sich das natürlich gerne mal anschauen und ein iPad hat. Das ist Grundvoraussetzung.
Es gibt's
nur auf dem iPad. Bitte?
Und eine Konsole hat.
Ich habe keine Konsole, ich habe es trotzdem genossen, weil okay, da waren iOS-Spiele mit drin, also iPad-Spiele wurden auch diskutiert.
Okay.
Und ja, generell interessiert mich halt auch einfach, was da auf dem Markt so läuft.
Naja.
Jo.
Was haben wir denn noch?
Navigon wurde abgedatet.
Ah.
Hans-Christian, du bist ein ganz, ganz langjähriger, sag ich
mal. Langjähriger Kunde, genau.
Kunde von Navigon, also von diesem App.
Richtig.
Und du hattest am Anfang ja auf dem 3G, hattest du ja tierische Probleme damit.
Ach, das war so lahm, aber das lag eben am 3G im Endeffekt. Wobei man schon sagen muss, dass Navigon ist immer noch sehr langsam, wenn man es mit anderen, sag ich mal, zum Beispiel 3D-Shooter-Spielen vergleicht. Da ist deutlich mehr grafiklastige und CPU-lastige Action am Laufen und trotzdem ist Navigon dann mit seiner Kartendarstellung immer noch langsamer.
Das stimmt. Ich habe bei der Navigon-App definitiv das Gefühl, dass das nicht 3D-beschleunigt ist, was die da anzeigen, dass es von der CPU berechnet wird.
So denke ich das eben auch.
Was ich schade finde, weil es eigentlich ist es ja 3D-Material.
Eben. Also ich verstehe das auch nicht so ganz. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Was mich begeistert an dieser App ist, dass sie jetzt schon zum dritten oder vierten Mal in den Updates ein völlig neues Kartenmaterial bereitgestellt haben und zwar kostenlos. Also ich weiß nicht, wie das bei TomTom ist. Ich nehme fast mal an, dass es durch die Konkurrenzsituation gleich ist, aber das ist schon so eine Sache, wo du normalerweise bei einem Navi-System gerne nochmal 30 bis 60 Euro pro Karte nachzahlst oder Kartensatz. Und das hat sich dann insofern für mich schon sehr gelohnt. Ich benutze das Ding täglich und bin sehr begeistert davon. Das neueste Update ist jetzt ja, von den Funktionen her nicht so wahnsinnig spannend, zumindest jetzt für mich, weil ich hatte bereits in-App den Traffic Live dazugekauft. Das bedeutet, dass man eben innerhalb der Möglichkeiten, die die Anwendung hat, sehen kann, ist dort ein Stau und vor allem, wie lange wird mich dieser Stau, wie viel Zeit wird mich dieser Stau kosten? Das scheint wohl so zu sein, dass sie das auf eine recht clevere Methode machen. Man wird am Anfang gefragt, ob man bereit ist, anonym Daten von seinem Navigationssystem an Navigon abzugeben oder rüberzuschicken. Und dann ist an sich ganz einfach, die haben, wenn sie die Daten haben, sehen sie, aha, auf der A5 in der Nähe von Aachen stehen definitiv 3 bis 4 Navigationssysteme auf der Autobahn, stehen dort rum seit ein paar Minuten und dann können sie sehen, aha, das ist nicht nur ein Stau, sondern er wird wohl auch 3 bis 7 Minuten eben an Zeit kosten. Und das war für mich schon immer eine recht gute Info, die ich mir da gerne geholt hatte. Du lachst so.
Ja, oder es ist eine Raststätte. Ja. Du weißt ganz genau, der Burger braucht 7 Minuten, bis er fertig ist.
I see what you did there.
Nee, die haben natürlich wesentlich mehr Navigon-Nutzer. Die haben ja auch, das machen ja auch einige dieser Hardware-Geräte, die, genau, die tatsächlich verkaufen. Also richtig. Die sind ja nicht nur App-Hersteller. Ja.
Zumal das GPS-Signal eigentlich genau genug sein sollte, dass du siehst, ob du auf der Autobahn stehst oder nebendran in der Raststätte deinen Burger isst.
Genau.
Das ist auch richtig, ja.
Und du hast wahrscheinlich den Navigon auch nicht laufen, während du den Burger isst.
Ja, oh, Argument.
Ja.
Nehme ich so an.
Okay, ja. Drive-Thru, brauchst du auch manchmal ein Navi-System.
Was jetzt in dem Update allerdings neu ist, ist, dass wenn man die Navigation startet, gleich von vornherein schon mal gezeigt wird, hey, auf deiner Strecke sind so viele Staus.
Ja, das ist für mich einfach Werbung. Also ich glaube, damit wollen sie einfach dieses Traffic Live, was man ja nachkaufen muss, bewerben. Sie zeigen also 2-3 Sekunden wird das eingeblendet. Auf deiner Strecke, die du jetzt eben berechnet hast, ist kein Stau oder eben, also ist die Verkehrssituation grün, rot oder orange. Und dementsprechend, ich finde die Information interessant. Wie gesagt, ich hatte sie ja schon vorher. Ich sehe da eher drin die Möglichkeit der Werbung. Hey, kauf dir mal Traffic Live, ist eine tolle Sache.
Ja, Moment, also das heißt, dass tatsächlich, du, wenn du es nicht gekauft hast, startest du die App und dann heißt, ich weiß, wo Stau ist, ich sag's dir aber nicht.
Nein, er sagt dir, auf deiner Strecke ist ein Stau, die Verkehrssituation ist grün, ist orange oder ist rot. Und dementsprechend könntest du zum Beispiel, du bekommst bei dem Navigon jeweils immer 3 Strecken zur Auswahl. Wenn du eine navigieren, also wenn du anfängst zu navigieren, und da könntest du ja sagen, okay, wenn auf dieser Strecke, also auf dieser, die ich jetzt gewählt habe, die Verkehrssituation rot ist, gehe ich nochmal auf zurück und sag, okay, dann nehme ich die andere Strecke. Und dann sehe ich, ah, da ist grün.
Aber bist du sicher, dass das auch angezeigt wird bei den Leuten, die Traffic Live nicht gekauft haben? Weil ich habe es nämlich auch gekauft.
Also soweit ich weiß, ja.
Ja, und was haben die dann noch für einen Mehrwert, wenn sie sich dann kaufen?
Dann sehen sie genau, wo die Staus sind und wie lang die sind und richtig, wie viel Zeit wegnimmt von der Strecke, ganz genau, und so.
Ah, okay, und so bekommst du nur so eine Ampel.
Exakt, genau.
Okay. Das ist Stau.
Okay.
War da mal nicht.
Ja.
Und du kannst, wenn du es nachgekauft hast, auch sagen, hier ist jetzt ein Stau. Ich definiere das jetzt so und bitte fahr mich woanders hin. Der Stau ist meiner Meinung nach 7 Kilometer lang oder so. Das sind so Geschichten, die sonst eben nur ja durch manuelles, brutales machen. Mhm. Also das heißt, indem du einfach jetzt aus der Ausfahrt rausfährst, so kann man es natürlich immer machen, löst. Ja.
Alternativroute Brute Forcen.
Genau, richtig. Das war das, was ich sagen wollte. Genau.
Was ich toll finde, was im letzten Update gab, ist endlich nativen Support fürs iPad.
Yeah.
Ist, wenn man Beifahrer ist, extrem gut.
Das stimmt, das gebe ich zu,
ja. Also ich navigiere gerne auch als Beifahrer mit dem Navigationsgerät.
Ja, okay. Und die Karte ist natürlich schon dementsprechend schön groß.
Ja, richtig, eben. Und man kann es auch mal kurz dem Fahrer zeigen, ohne dass der irgendwie erst sich das iPhone aus der Hand suchen muss.
Ja, mit den das ist ein Augen. Argument, ja. Ich habe mir bisher immer nie vorstellen können, was soll das mit dem Navigon.
Obwohl es ja auch Leute gibt, die sich irgendwie ihr iPad vorne an die Konsole kletten.
Ja, soll es geben. Ich könnte es mir auch vorstellen.
Würde ich, glaube ich, wenn ich ein Auto hätte, auch so machen.
Für Filme ist gut.
Ja. Und der Vorteil, diese
zum Twittern.
Ja, richtig, genau. Das Problem ist ja bei den Autos, wenn man dort irgendwelche Videolösungen hat, dann geht das Video immer sofort aus, sobald man ein paar Meter fährt. Ja? Also während der Fahrt darf man keine Videos anschauen. iPad, es geht.
Ja, das stimmt. Ja. Über welche Navigon-Version reden wir eigentlich? Weil ich bin Telekom-Kunde und ich habe diese Navigon Select Telekom Edition, die absolut kein Update bekommen hat und immer noch genauso mager daherkommt wie bisher.
Aber es ist, also ich rede von der Navigon EU 10.
Ja, ich rede von der Europa Maximal Luxus Deluxe Variante. Keine Ahnung, wie die jetzt exakt heißt.
Ich glaube, 25 oder sowas.
Ja, die hat jetzt aktuell Version 1.8. Aber das ist tatsächlich so, dass bei Navigon gerne mal die Versionssprünge bei den anderen Paketen etwas später kommen. Also beim anderen kommt es früher, beim einen kommt es früher, beim anderen eben etwas später. Ich vermute, wette, dass das bei dir auch noch kommen wird.
Ich weiß nicht, es ist ja ein kostenloser Service für die T-Mobile-Kunden. Die
Richtig.
Kriegen dieses Select ja ohne was zu bezahlen.
Das ist korrekt, aber es ist ja ebenfalls wieder ein In-App-Purchase, wird da beworben. Also ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das bringen werden.
Ja.
Ohne es zu wissen, also nur eine reine Vermutung.
Okay. Gut, dann haben wir da auch durch dieses Thema durchnavigiert.
Ja.
Obwohl ich noch mal ganz kurz nachfragen möchte, du hast tatsächlich gerade deinen Autonavigationssoftware mit einem 3D-Shooter verglichen. Also eventuell solltest du dir Gedanken über deinen Fahrstil machen.
Okay, nee, ich habe natürlich jetzt von der Grafik gesprochen.
Klar. Er zeigt ihm auch keine Staus an, sondern potenzielle Ziele.
Potenzielle Targets.
Ja, und schön ist immer die Information, wenn ein Blitzgerät, ein festes Blitzgerät, vor dem gewarnt wird, eben auf einen zukommt, also so ganz von alleine. Da heißt es dann immer, Achtung, Gefahrenstelle.
Und dann weißt du immer schon genau, in welche Richtung du jetzt Gas geben musst, um das Ding umzufahren.
Genau.
Mit einem 3D-Shooter. Aber dafür reagiert das Bild ja nicht schnell genug.
Ja, eben, ja.
Aber das ist natürlich schon ein guter Einwand, ja. Also ich glaube, man fährt nicht so schnell um die Kurven, dass das Bild nicht nachkommt. Ja. Noch eine Sache, die durch die Blogosphäre ging, durch die Twitter-Sphäre auch, ist diese Abmahnung wegen STFU. Die ist ja so ein bisschen bizarr gewesen. Get Digital verkauft ja neben coolen Geek-Sachen, also sie sind ja so ein bisschen das Think Geek Deutschlands, verkaufen die auch T-Shirts und so weiter. Und auf einem T-Shirt steht STFU.
Shut the fuck up.
Ganz genau. Und das ist ja so ein stehender Begriff, so eine Internetabkürzung quasi, die gerne auch mal in Verbindung mit neuen Spielern von Spielen verwendet wird. Und die haben eine Abmahnung bekommen. Jens, du hast es
genau.
Auch mitbekommen.
Es war jetzt die Tage, ein bisschen mit Verzögerung dann auch auf Spiegel Online zu lesen. Die haben eine Abmahnung bekommen von dem Rechteinhaber der Marke STFU, beziehungsweise dieser eingetragenen, des eingetragenen Namens für STFU. Das ist wohl eine relativ ohne Vorwarnung gekommene Abmahnung, wo jetzt auch gezahlt werden soll, eben eine entsprechende Strafgebühr. Und Rechtsanwaltskosten und was da sonst noch für ein Spaß dann eben gleich mit dranhängt. Und ist für mich einfach wieder mal so ein Zeichen, dass man sich langfristig eventuell Gedanken machen sollte, dass das Land oder den Planeten zu verlassen, weil da fällt mir einfach nichts mehr ein, wenn man sich irgendwo relativ stehende Begriffe, wie jetzt zum Beispiel STFU, oder selbst wenn es kein stehender Begriff ist, es ist einfach irgendeine Buchstabenkombination, die von demjenigen, der da jetzt diese Abmahnung veranlasst hat, noch nicht mal irgendwie kommerziell genutzt wird. Also man hätte im Grunde, also zumindest ich wüsste nicht, wie ich hätte rausfinden können, dass es sich dabei um irgendeine eingetragene oder rechtlich belegtes Konstrukt liegt, handelt und dass man da aufpassen muss. Und da geht mir irgendwo so der Hut auch, ja, also wenn sowas möglich ist. Und dann vor allem eben dann auch gleich Kosten generiert werden, ohne dass man da vorher irgendwie eine Warnung oder irgendetwas bekommt, praktisch gleich mal zur Kasse gebeten wird. Also da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Ich möchte jetzt Juristen nicht mal ganz grundsätzlich schlecht machen, aber irgendwo
eigentlich doch.
Eigentlich doch, ja, Mann. Da fällt mir nichts mehr ein einfach, ja. Also da geht mir echt.
Das Schlimme ist ja, dass in deren Köpfen, in deren Logik ja die Sache relativ einfach ist. Sie sind für dich tätig geworden, quasi ohne Auftrag, aber sie agieren schon in deinem Sinne, indem sie dir erklären, das ist gegen das Gesetz. Als Information und diese Information hat dann einfach einen Wert. Also einmal einen Wert, den der Anwalt quasi dann abrechnet und diese Abrechnung funktioniert leider nun mal immer so, indem ein Streitwert definiert wird.
Ja.
Und das ist an sich auch einer der Möglichkeiten oder geringen Möglichkeiten, sich gegen so eine Abmahnung zumindest einigermaßen zu wehren, indem man einfach von sich aus, ohne jetzt einen Anwalt einzuschalten, den Streitwert verringert. Also man sagt, okay, ich bin bereit, den Scheiß zu zahlen, ich habe eh keine Wahl, es ist nun mal so, aber dann setze ich den Streitwert eigenständig runter von 10.000 auf 5.000 Euro und halbiere damit zumindest immerhin mal die Strafe. Mhm. Ist die einzige mir bekannte legale Möglichkeit, zumindest die Sache einigermaßen einfach und ja ohne einen Anwalt einzuschalten, etwas zu reduzieren.
Um den Schaden zu mindern, ja.
Genau.
Aber in der Sache ist es trotzdem irgendwo. Oh nein,
in der Sache ist es leider Anwaltsscheiß.
Aus meinem Empfinden her falsch.
Wobei, das ist auch so ein bisschen, also ich glaube, dass es auch so ein bisschen einfach die schwarzen Schafe der Anwälte sind. Ich kenne mindestens einen Anwalt, der in so einer Sache auch erstmal gütlich rangeht und erstmal sagt so, hey, ihr dürft das nicht und lasst das bitte bleiben, bevor da eine Abmahnung rausgeschickt wird. Das ist ja auch eigentlich die feine Art, wie das so gemacht wird, wie so gehandhabt wird. Ist natürlich so, klar, ich meine, derjenige, der diese Marke eingetragen hat, der ist vielleicht auch einfach auf Geld aus. Und der hat sich vielleicht einfach auch einen Anwalt gesucht, der ohne Murren dann dieses Anliegen von ihm auch dann dahin trägt und sagt, okay, ich schicke die Abmahnung sofort raus. Da ist für mich dann auch noch Geld drin. Aber es gibt definitiv auch Anwälte, die nicht so ticken, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich kenne einen und ich weiß, dass der auch immer erstmal bemüht ist, da ohne eine Abmahnung ranzugehen und zu sagen, so, hey, tu das nicht. Und wenn dann nicht reagiert wird oder entsprechend falsch reagiert wird, dann kann die Abmahnung trotzdem noch geschickt werden.
Weiß da jemand die Hintergründe davon? Also ist es tatsächlich irgendwie eine Stuttgarter Veteranenunion oder so, die da irgendwie ihr Akronym wirklich verletzt gesehen hat? Oder war das tatsächlich so eine Troll-Abmahnung?
Nein, es ist so, wie ich das mitbekommen habe, jemand, der sich halt STFU tatsächlich als Shut the Fuck Up, als Abkürzung für Shut the Fuck Up registriert hat.
Okay.
Als Marke quasi, oder ich weiß es gar nicht, ich glaube als Marke.
Ich glaube auch, ja.
Und der, ich weiß nicht, ob der sogar mal T-Shirts damit produziert hat, aber auf jeden Fall im Moment wird das so nicht genutzt.
Ja, also es ist so, derjenige hat tatsächlich einen eBay-Shop, und verkauft dort Kleidungsstücke. Allerdings
aber ist er,
glaube ich, eher Reseller. Er
verkauft dort auch nichts mehr. Wenn man mal schaut, irgendwie so die letzte Transaktion ist ewig her und da sind auch tote Bilder drin und so. Also er hat das mal irgendwann getan und hat sich dafür diese Marke geholt.
Und dann hat er ein besseres Geschäftsmodell offensichtlich entdeckt.
Scheinbar. Ja. Oder der Fernseher ist kaputt gegangen und er hat jetzt mal geguckt, ob er nicht doch irgendwo...
ist der Streitwert hoch?
Ich weiß es nicht genau. Ich habe irgendwas mit 800 Euro im Kopf. Ich glaube, oder die weitere Entwicklung ist jetzt die, dass Get Digital da jetzt im Grunde Spenden sammelt, um rechtlich dagegen vorzugehen. Und heute aber auch irgendwas geschrieben hat auf Twitter, dass sie möglicherweise eine Sache rechtlich falsch angegangen sind. Also es sieht auch, wenn man sich den Spiegel Online-Artikel durchliest, nicht so aus, als wäre das Recht unbedingt auf ihrer Seite. Also als könnte man da nicht anfechten, dass dieses STFU auch weiterhin ein eingetragener Name ist und eben nicht genutzt werden darf, sondern dass die Rechte eben weiterhin bei demjenigen bleiben, der sie da gekauft hat. Aber da begeben wir uns in die Sphären der Juristerei und da will ich mich auf gar keinen Fall
aufhalten. Ich muss noch mal dazu sagen, wir sind alle keine Anwälte und keine Juristen und
zum Glück.
Das, was wir hier wiedergeben, ist definitiv auch nicht alles richtig gewesen, glaube ich. Und
da haben wir auch kein Problem damit.
Nein, wir stellen keine Rechtsberatung dar.
Nein.
Disclaimer.
Ja.
Disclaimer. Welche Themen haben wir denn noch? Wir haben Sicherheitslücken in macOS.
Und Dateifreigabe. Das Ganze ist doch Hans-Christian.
Ja, wenn
Fefe das wüsste. Ich bin macOS-Nutzer.
Es gibt Sicherheitslücken in macOS?
Impossible.
Na,
also,
Steve says no.
Was, Virentrojaner?
Naja, das ist wieder ein anderes Thema. Nee, also was ich gelesen habe auf einer Seite, die schon netterweise macbug.de heißt, was mir zumindest neu war, ist, dass es über die stinknormale Dateifreigabe innerhalb eines Netzwerks eben durchaus eine Lücke gibt, die schon ja nicht ganz ohne ist. Man muss da nicht wirklich ein Spezialist sein, um die auszunutzen. Das Problem ist, ja, die Leute, die Mac haben, kennen es vielleicht. Man kann im Mac relativ simpel die Dateien freigeben. Man kann sagen, ich möchte meine Dateien oder folgenden Ordner freigeben. Und dann wird von anderen Rechnern, Windows, Mac, wie auch immer, wird das eben gesehen. Da kann man dann natürlich die Lese- und Schreibrechte und so weiter definieren. Der Punkt ist jetzt folgender. Es gibt durchaus ein paar Leute, das ist so meine eigene Erfahrung, die auf dem Mac als User kein Passwort definiert haben. Das ist ein ernstes Problem in diesem Fall. Und zwar, weil wenn ich mich als Gast in einen fremden Rechner einlogge, sehe ich, und das ist die eigentliche Lücke, sehe ich, dass dieser Mac-Rechner von User XYZ heißt. Also zum Beispiel, ich sehe, das ist der öffentliche Ordner von Swoop. Das steht dann da, da steht also dann der Benutzername, wird also quasi innerhalb des Verzeichnisses angezeigt. Und wenn ich den Benutzernamen habe, kann ich mich auf dem Mac sehr einfach verbinden als, da tippe ich ein Swoop, also jetzt zum Beispiel meinen Namen. Und da ich ja bei dem anderen Rechner kein Passwort habe, also wie gesagt, das ist Voraussetzung, habe ich dann Vollzugriff auf alle Daten. Und das ist dann schon so eine Sache, wow, es muss doch nicht sein, dass der Nick, der Username, eben in einem Gast-Account auf dem öffentlichen Ordner voll angezeigt wird. Natürlich kann man jetzt drüber reden, ist er selber schuld, dass er kein Passwort definiert hat. Ja, Fakt ist aber, es gibt leider doch relativ viele Leute, die sich ihre Macs selber nicht einrichten können, sondern von irgendwelchen Geschäften einrichten lassen. Und dann passiert es eben, dass die Geschäfte, die wissen natürlich nicht, was für ein Passwort sie vergeben. Die sagen dann, okay, wir machen es mal leer und erklären dann dem Benutzer meistens dann, wie er sein Passwort definieren hat. Und das macht er dann meist nicht. Ja, also leider ist das dann schon eine heftige Geschichte.
Sehe ich aber das gleiche Problem bei Windows auch. Wenn du dir den Rechner von jemandem einrichten lässt, der das Passwort leer setzt, ja, und dann auch natürlich irgendwie dem Rechner nicht noch im Netzwerk einen anderen Namen gibt, dann hat er ja auch den Namen.
Das ist aber genau das Ding. Du siehst, glaube ich, in der Freigabe unter Windows siehst du den Rechnernamen. Du siehst aber nicht den Benutzernamen.
Aber wenn der Rechnername nicht anders gesetzt wurde als der Benutzername, enthält der den.
Okay, dann ja. Ja, das ist stimmt. Das ist allerdings wahr, ja.
Und das, wenn die schon kein Passwort vergeben nennen, dann nennen die auch den Rechner nicht anders. Also ich glaube nicht, dass man da tatsächlich von einer Sicherheitslücke so per se sprechen kann, sondern einfach nur von grober Fahrlässigkeit auf mehreren Ebenen.
Ja, definitiv, ja.
Weil also auch allein schon das Passwort leersetzen ist beim Mac mit einer Dialogbox verbunden, die man erstmal bestätigen muss.
Ja.
Weil der Mac sagt einem so, hey, du setzt jetzt ein leeres Passwort, das ist nicht schlau und aus dem und dem Grund willst du das trotzdem tun.
Wieso kann ich mich bei dem Mac überhaupt verbinden, ohne dass das explizit erlaubt wurde? So von extern. Also zwar im selben Netzwerk, aber
weil du eben quasi dich authentifizierst mit dem Passwort, kein Passwort.
Ja, aber allein schon die Möglichkeit, dass ich mich auf diesen Rechner verbinde, die muss doch auch erstmal nur gegeben sein. Du redest ja nicht von physischem Zugriff.
Das ist ja die Dateifreigabe. Du sagst, ich gebe meine Dateien hiermit frei.
Ja, richtig.
Und zum Beispiel
doch nur diesen Ordner.
Nur diesen Ordner. Aber du kannst dann eben sagen, diesen Ordner habe ich als Gast. Den kann ich als Gast sehen, also lesen. Ich kann sogar etwas reinschmeißen, allerdings dann in einen anderen Ordner, der auf dem deutschen Briefkasten heißt. Im Englischen weiß ich gar nicht, wie er gerade heißt.
Dropbox heißt er auf Englisch.
Okay. Da hast du also in dieser Dropbox hast du quasi Schreibrechte, aber keine Leserechte und so weiter. Und darüber hinaus kannst du dich dann eben verbinden als User XYZ.
Aber das ist aber genau der Punkt. Wieso kannst du das ohne weiteres?
Tja, keine Ahnung.
Ich glaube, da sehe ich eher das Problem drin, dass du nicht explizit erlauben musst, dass sich jemand auf deinem Rechner von extern verbindet als ein bestimmter Nutzer. Dass das überhaupt grundsätzlich möglich ist, halte ich jetzt schon für ein bisschen seltsam.
Ja.
Ja, das stimmt.
Es ist in macOS ist das grundsätzliches Feature der Dateifreigabe. Ja. Wenn ich jetzt an Gäste nur bestimmte Ordner freigebe und gerade irgendwie auf einem anderen Rechner bin und an meine Daten ran möchte, dann logge ich mich mit einem Benutzernamen und Passwort an. Ich kann aber auch sagen, dass nur bestimmte Benutzern überhaupt dieser Zugriff gewährt wird. Also ich kann auch abschalten.
Aber du musst es sagen, also es ist ein Opt-out sozusagen.
Ja, also wenn ich die Dateifreigabe anschalte, die ist ja von vornherein erstmal ausgeschaltet. Ja. Die muss ich anschalten. Und darin muss ich dann aber noch definieren, dass nicht Administratoren und alle irgendwie sich einloggen dürfen, sondern dass es eben nur...
Ach, das ist im selben Dialogfeld. Dieses Anmelden als ist direkt verbunden mit dieser Dateifreigabe.
Richtig.
Ja. Okay.
Also ja, wenn er jetzt hier auf seinem Mac eine Dateifreigabe hat und ich gehe in meinem Finder aufs Netzwerk und sehe seinen Rechner, dann habe ich erstmal nur sein Gastverzeichnis angezeigt und ich habe oben drüber einen Knopf, der heißt Verbinden als.
Okay.
Wobei das ja genau das ist,
und wo du sagst, das Verbinden ist, als ist aber dann nur ein Verbinden an die Dateifreigabe im Prinzip, aber mit anderen Nutzerrechten.
Man muss vielleicht kurz dazu sagen, dass ich kein Mac-User bin.
Falls jetzt irgendwelche hat man jetzt, glaube ich,
zusammenbrechen und sagen, so was weiß man doch.
Nee, also es ist, glaube ich, auch mit ein Grund, weshalb die Dateifreigabe einfach von vornherein erstmal abgeschaltet ist, aus Sicherheitsgründen und eben genau, weil halt da auch natürlich Einstellungen vorgenommen werden können, die unter Umständen halt nicht so der Sicherheit dienlich sind.
Ja, ich denke, man kann irgendwo einfach festhalten, dass es grundsätzlich immer riskant ist, nach außen hin irgendetwas freizugeben. Also egal was.
Ohne Passwort.
Wir haben es vorhin bei Dropbox gesehen, da sehen wir es jetzt auf anderer Ebene, nämlich direkt auf dem lokalen Rechner. Sobald ich praktisch meine Daten für andere irgendwo zugänglich mache, dann habe ich damit immer das Risiko, dass es irgendwie exploitet wird, dass ich irgendwo irgendwas falsch gemacht habe und dass da irgendwo auf mich dann etwas zurückgehen kann.
Dazu gleich noch ein Public Service Announcement. Leute, setzt eure Passwörter.
Bitte ja.
Und macht Backups.
Oh ja. Wo wir schon mal dabei sind,
Backups. Joy, du hörst uns.
Mach endlich Backups. Ah, ich sehe schon, das hat eine sehr persönliche Komponente noch dabei gehabt.
Ja. Verstehe. Ja, es gibt Personen, die sich der Backupperei verwehren, beziehungsweise sie sagen immer, sie holen sich bald eine Backup-Festplatte.
Du, das sage ich so lange, bis sie einfach mal all ihre Daten verloren
haben. Sie hat ihre Daten schon mal verloren.
Jetzt machen die so lange, bis sie zweimal alle ihre Daten verloren haben.
Dreimal.
Es müssen immer richtig wichtige Daten dabei gewesen sein.
Da habe ich gleich noch eine Empfehlung abzugeben. Und zwar habe ich das zum ersten Mal auf Twitter gelesen. Es gibt einen Service, der heißt Backblaze. Ist im Prinzip ein Online-Backup-Service. Das heißt, ich habe jetzt hier oben in meinem Menü, ich habe das Backup gerade abgeschaltet, aber grundsätzlich überträgt der so mit der halben Geschwindigkeit, die für mich als Upload technisch möglich ist, den ganzen lieben Tag lang jetzt im Moment mein erstes Backup. In einem Monat etwa wird dann mein ganzer Rechner einmal gespiegelt sein, komplett online. Und ab dann läuft es natürlich nur noch inkrementell, klar.
Okay.
Was kostet es?
Es kostet $5 im Monat für einen Rechner und unendlich viele Daten, und inklusive externe Festplatten.
Und auch unendlich viele Volumen hin und her, weil es wird ja gerne mal...
Ah, okay. Ohne Volumenbegrenzung, ohne Speicherplatzbegrenzung und er sichert dir auch externe Festplatten.
Nur der Vollständigkeit halber. Das wird aber dann lokal verschlüsselt, oder?
Das wird verschlüsselt.
Okay.
Das ist richtig. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst den Key, der von denen für dich generiert wird, oder du kannst auch quasi deinen eigenen Key benutzen. Und dann haben die natürlich keine Möglichkeit mehr, dir im Webinterface irgendwie dann noch die Daten anzubieten. Ja. Also halt nur noch verschlüsselt natürlich, aber das geht. Also du kannst sagen, so hier, das ist mein Key und benutzt den bitte für die Daten. Und dann haben die auch keine Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen.
Ja gut, also das, wie gesagt, es wird kleinzeitig gemacht. Ja. Das wird nicht irgendwie dort...
Ja, das wird kleinzeitig gemacht. Aber die haben natürlich den Schlüssel auch. Also wenn du nicht deinen eigenen verwendest, weil du hast drei Möglichkeiten, dein Backup zurückzubekommen. Einmal online, Download als ZIP quasi. Du sagst, welche Dateien du gerne hättest und kriegst einen ZIP. Oder du kannst es dir auf DVDs brennen lassen oder du kannst sagen, ich hätte gerne externe Festplatte mit den ganzen Daten, schickt mir die bitte zu.
Oh, okay.
Das ist ein ganz cooler Service, aber dafür darfst du dann halt nicht deine eigene Verschlüsselung verwenden, weil sonst können die das nicht mehr machen.
Warum?
Weil die können doch einfach den kompletten verschlüsselten Blob da auf die Festplatte spielen und dir schicken. Bei der Festplatte weiß ich es nicht genau, aber zumindest bei den DVDs, wenn sie dann splitten müssen und so, das wird ja schon...
Sehe ich aber jetzt technisch auch nicht wirklich ein
Risiko. Also auf jeden Fall sagen sie, wenn man eine eigene Verschlüsselung verwendet, sind diese zwei Möglichkeiten nicht mehr drin.
Interessant.
Aber also ich vertraue denen mal so weit, dass ich mal deren Schlüssel benutze, die für mich gemacht haben. Ja, also ja. Scheint ein ganz guter Service zu sein. Ich habe das auf Twitter vom Webmartin habe ich das gelesen, dass der den benutzt. Haben dass der den auch mal zwischendrin als Dropbox-Ersatz quasi verwendet hat, weil er musste dringend an ein paar Daten ran und hat dann irgendwann gemerkt, so, hey, klar, ich kann natürlich einfach in das Webinterface und mir die da quasi als ZIP bereitstellen lassen. Hm. Also.
Ja, so schließt sich der Kreis von Dropbox am Anfang.
haben die einen Background oder so? Also traut man denen oder ist es so ein dahergelaufenes Startup?
Nö, sieht ganz ordentlich aus. Hab schon irgendwie so ein paar Berichte über die gelesen, die ganz positiv sind und dachte dann so, ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Na gut. Es dauert jetzt noch so etwa, wie gesagt, so 32 Tage, glaube ich, bis meine Daten dann komplett einmal oben sind. Mhm. Weil sie eben nur die Hälfte meiner Upload-Geschwindigkeit standardmäßig verwenden. Mhm. Ist ja auch in Ordnung, damit ich noch was machen kann nebenher. Ich habe mir aber auch schon überlegt, einfach kurz bevor ich aus dem Haus gehe, das Ding einfach mal auf volle Pulle hochzudrehen.
Ja, klar. Oder dass man es einfach mal eben ein paar Nächte oder so durchlaufen lässt.
Ja, genau. Also ergibt ja auch immer so eine Abschätzung, wie lange es denn etwa dauert, bis die Daten oben sind. Ich habe halt irgendwie 90 Gigabyte oder so. Das dauert halt logischerweise eine Weile, bis es über meine Leitung gegangen ist.
Ja gut, du darfst halt dann auch nicht unbedingt so einen großen Datenumschwung haben auf der Festplatte, dass du jetzt irgendwie täglich 3-4 Gigabyte da schreibst, dann.
Das wollte ich jetzt eben auch gerade fragen, wie das ist, wenn er das einmalige Backup, wenn das sich 30 Tage lang jetzt hinzieht, in diesen 30 Tagen hat sich ja der Rechner ja stark verändert.
Ach so, nee, ich glaube, dass das schon immer mit einbezieht, was da jetzt gerade noch an Änderungen stattgefunden hat.
Okay, ja.
Klar. Na gut, mit einer schlechten Verbindung kannst du natürlich theoretisch da in die Situation kommen, dass du nie ein vollständiges Backup oben hast. Wenn sich immer mehr verändert, als du pro Tag hochladen kannst.
Also man muss dazu sagen, dass sie auch nicht alles im Backup drin haben. Also es sind wirklich die Daten von einem und nicht unbedingt die Systemdateien.
Kein buchbares System. Mhm.
Nee, das wäre ja auch bei einem Online-Backup irgendwie
nur mäßig bedingt
interessant. Gut,
ja. Genau. Ja, ja, richtig.
Obwohl es auch mal schick wäre, so den ganzen Rechner von online zu booten. Lieber nicht, bis wir mal anständige Verbindungen haben und so.
Ja. Jo. Und nu?
Ja. Ich habe hier noch so ein paar Themen stehen. Wir sind jetzt allerdings schon anderthalb Stunden am Reden. Nee, eine Stunde 40 schon. Vielleicht sollten wir mal.
Ich glaube, also die Themen werden nicht schlecht. Also wenn ich jetzt hier so die mal durchgucke, das ist nicht wirklich was man jetzt unbedingt tagesaktuell besprechen müsste.
Nee. Nein. Obwohl doch eine Sache vielleicht noch, dieses Final Cut Pro X, was jetzt vor kurzem rauskam, was jetzt irgendwie letzte Woche, im Laufe der Woche quasi vorgestellt wurde. Wurde erstmal nur vorgestellt, aber es ist halt, also Final Cut Pro, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Videoschnittprogramm, was von Profis für den Videoschnitt verwendet wird, wo auch teilweise schon Kinofilme drin entstanden sind und so. Und Apple hat sich jetzt dazu entschieden, einmal wirklich das komplett umzuwerfen, komplett neu zu schreiben für 64-Bit in Cocoa und mal den Look entsprechend anzupassen. Es sieht eigentlich aus wie ein auf professionell aufgebohrtes iMovie jetzt. Und es hat auch ganz viele, viele neue Features, die so ein bisschen an iMovie angelehnt sind, wo man merkt, sie haben aus den ganzen Sachen gelernt, die sie auch teilweise sogar für iOS gemacht haben. Also viele Dinge gehen jetzt, die vorher nicht gingen. Man hat vorher immer Spuren gehabt, wo man dann irgendwie den Sound und das Video drauf hatte und der Sound ist dann vom Video entkoppelt gewesen irgendwie. Und wenn du dann auf einer Spur irgendwo was hingeschoben hast, wo schon was ist, konntest du es nicht weiterschieben und solche Geschichten. Und jetzt gibt's keine Spuren mehr, sondern es wird alles halt dynamisch so weit erweitert, wie es gerade gebraucht wird. Der Ton ist jetzt immer an die Videospuren angekoppelt und wenn ich eine Videospur wohin schiebe, wo schon was ist, dann werden einfach zwei Spuren rausgemacht.
Okay, also du hast schon mehrere Spuren, du hast nur
nicht. Ja, Audio, du hast mehrere Spuren, okay, aber du hast die nicht mehr fix vordefiniert quasi, sondern die werden on demand erstellt, wenn sie gebraucht werden. Mhm. Wenn du drei Sounds hast, die plötzlich übereinander sind, dann sind halt plötzlich drei Spuren für Sound da. Schick. Und wenn nicht, dann nicht. Dann wird es wieder gerafft auf zwei oder eine Spur. Mhm, okay. Da sind ganz viele sehr interessante Features drin. Also vor allem halt natürlich mal am wichtigsten für die Leute, dass es halt auch jetzt wirklich auf 64-Bit geschrieben ist mit Multicore im Hinterkopf und
damit sie überhaupt noch eine Möglichkeit, einen Grund haben, die Mac Pros zu verkaufen.
Ja, und
die gibt's noch.
Und sie haben halt den Preis extrem aggressiv angesetzt mit $300 für die Software, also man muss dazu sagen, Final Cut Pro ist ein Teil normalerweise von Final Cut Studio gewesen. Final Cut Studio kostet $1,000. da sind noch mehr Programme mit drin, die jetzt im Moment noch nicht neu geschrieben wurden oder die sie zumindest jetzt nicht mit angekündigt haben. Und es gibt Final Cut Express, das kostet $200, kann aber nur sehr relativ eingeschränkt mit Video umgehen, verglichen mit dem Final Cut Pro. Und jetzt bieten sie quasi Final Cut Pro für $300 im App Store an. Also das ist, glaube ich, auch nur noch der einzige Vertriebsweg, den sie jetzt dafür gewählt haben.
Also sie wollen den schon echt pushen.
Ja, also ganz deutlich, also ja. auch diese Distribution von Xcode über den App Store, die ich ja sehr bizarr finde, weil du kriegst ja erstmal einen Installer, den du dann erst noch ausfüllen musst, um es zu installieren und so, das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Das ist ein Fass, das man jetzt nicht aufmachen sollte. Nein.
Aber Final Cut Pro X kommt raus im Juni, wird $300 kosten und gibt's dann im Mac App Store.
Bin mal gespannt, wie dann die Gesamtreaktion ausfällt. Also momentan ist ja so, man hat nur die positiven Geschichten dieses Aspekt. Also man hat eine schöne Vorstellung bekommen, es werden tolle Neuigkeiten erzählt. Was aber, denke ich, so ein bisschen fehlt, ist die Leute, die ein professionelles Programm schon seit Jahren bedienen, werden dann im Juni merken, okay, da gibt's tolle neue Ideen und ist alles neu schön umgeschrieben. Aber da gehen ein paar Sachen, die früher gingen, nicht mehr. Fehlt mir jetzt aber, und zwar ziemlich stark. Ich bin gespannt, wie das sich dann rausgeben wird.
Darüber kann ich nicht viel Aussage treffen, weil ich bin kein Videospezialist. Mhm. Aber die Vorstellung habe ich mir als Video angeschaut. Und da sind sehr, sehr viele Sachen drin, die definitiv den Workflow mit Video wesentlich einfacher machen. Mhm. Also allein schon die Geschichte, dass du sagen kannst, ich habe einen Sound, den ich ein- und auswählen möchte, was vorher unglaublich kompliziert war, weil man dann irgendwie bestimmte Dinge erst markieren musste und faden und keine Ahnung. Mhm. Und jetzt hast du halt einfach einen Greifer, den du ziehen kannst und dann wird da gefadet am Ende oder am Anfang eines Sounds. Oder man hat zum Beispiel zwei Videobilder, wo du sagst, okay, da ist im einen jetzt ein Interview und der schaut die erste Hälfte von diesem Satz, den der gerade sagt, gar nicht in die Kamera. Dann ziehe ich diesen kompletten Clip einfach unter einen anderen und das Audio von dem Clip bleibt erhalten, aber solange wird der andere noch weiter abgespielt. Das sind alles Dinge, wo man vorher umständlich schneiden musste und den Sound dann wieder entkoppeln und solche Geschichten. Und das ist jetzt alles halt irgendwie mit Klicken und Ziehen plötzlich machbar.
Ich dachte jetzt schon, du meinst sowas wie bei Blade Runner, wenn er nicht in die Kamera schaut, kein Problem, wir ändern die Kameraposition.
Soweit sind sie noch nicht, aber es sind auf jeden Fall, also was ich gesehen habe und ich glaube auch in dem Publikum waren relativ viele Leute, die sich mit Videoschnitt auskennen, waren sehr viele Sachen dabei, wo die Leute dann auch echt gejubelt haben, wo sie wirklich sehr begeistert davon waren, was da jetzt gerade drin ist. Und ich kenne mich, wie gesagt, mit Videoschnitt nicht so gut aus. Ich habe aber einen Kollegen, der Final Cut Pro eigentlich fast immer verwendet, Final Cut Pro 7. Und der wird sich Final Cut Pro X oder 10 oder wie man auch immer es nennen möchte, dann definitiv anschauen und dann kann ich ja nochmal berichten. Vielleicht kann man ihn ja auch mal einladen, um darüber zu berichten. Oder vielleicht auch einfach ein Interview mal voraufnehmen. Geht ja auch.
Genau.
Gut. So, die anderen Themen, die können wir, glaube ich, einfach mal auf die nächste Sendung verschieben. Die sind jetzt nicht so zeitkritisch, nur Final Cut wollte ich jetzt nochmal reinbringen, weil das ist jetzt frisch erschienen quasi und die Vorstellung gibt's auf YouTube, die kann man finden, wenn man einfach mal nach Final Cut X sucht und wer Videoschnitt betreibt und Final Cut schon vorher verwendet hat oder vielleicht im Moment noch irgendwie auf Final Cut Express hängt und sich immer schon überlegt hat, das zu kaufen, für den ist es bestimmt einen Blick wert. Jo. Dann verabschieden wir uns. Wir sind nächstes Mal wieder zu viert, würde ich mal sagen.
Ich würde es so vorschlagen.
Ich denke auch.
Ja. Rhythmus setzen wir mal keinen fest.
Lieber nicht.
Besser ist das. Wir machen dann, wenn wir wollen.
Ja, genau.
Also dann, bis nächstes Mal. Ja. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Servus.